Herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt
im Zelensky-Style
in Olivgrün, unabgesprochen, ich nämlich auch, Patrick Rothmann. Ja. Habe die Ehre, Patrick.
Servus Christian. Ja, da sind wir wieder.
Ja. Ich habe dir vor 2 Jahren gesagt, dass das Mode werden wird. Und jetzt habe ich ja altes Bundeswehr-T-Shirt an, das schon leicht zerrissen ist. In, wie nennt man das, Unifarben, oder?
Olivgrün,
einfach. Und du hast das Ganze aber etwas designertechnisch hochwertiger in Tommy Hilfiger.
Richtig, auch in Olivgrün. Ja, so geht der Style dahin oder entwickelt sich, oder? Kann man sagen.
Alles ja, man braucht halt immer einen Krieg, damit ein neuer Style.
Populäre Farben, ja. Salut. Was trinkt man denn heute? Christian, ist Gott sei Dank mal kein Falkenfelsener Mist.
Lass dir raten, trinke Spaten.
Ach, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aber gut, ich bin beim gewohnten Max Josef und dabei bleibe ich auch.
Ja, verstehe ich völlig.
Ja, gibt nichts anderes. Ja. Nee, wie war deine Woche, Christian? Was war los bei dir?
Ja, ich war auf der Zulassungsstelle. Wegen dem Abmelden eines Autos und habe mir gedacht, okay, da fahre ich hin, habe alles zusammengesucht.
Dein Panzer praktisch, oder?
Dein Panzer abgemeldet. Sozusagen. Und habe mir gedacht, okay, da fahrst du halt hin, mit dem Fahrrad eh klar, weil nach Schongau brauchst du anders nicht fahren. Fahr hin, pack alles, hab alles dabei, hab an alles gedacht. Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Nummernschild, hatte ich noch dabei? Vollmacht, Ausweise, sogar eine funktionierende EC-Karte.
Damit, Vollmacht für was?
Weil es nicht auf mich läuft.
Ach so.
Das Fahrzeug war nicht auf mich angemeldet und deswegen konnte ich selber nicht anmelden. Aber Vollmacht, eigentlich bei alles, dann entsprechende Ausweise, sogar eine funktionierende, wie gesagt, EC-Karte, weil du kannst ja da drin nur mit EC-Karte zahlen. Bin vor Ort, warte eine halbe Stunde.
Seit wann hast du eine EC-Karte, bitte?
War nicht meine. Also. alles dabei gehabt, eine halbe Stunde gewartet, hat alles funktioniert, geh da hin, schieb dieses Nummernschild über, sagt sie, ja, ist ein Anhänger, oder? Sag ich, nee, ein Auto. Ja, da, zweite Nummernschild.
Nein.
Nein.
Da, 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 da.
Ja, in dem Augenblick fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Wie blöd bin ich eigentlich? Natürlich ist auf dem vorderen Nummernschild, ist ja ganz klar, ist ja auch dieser Landratsamt-Aufkleber drauf.
Ja, ja.
Wie blöd bin ich denn eigentlich?
Ich sage nichts dazu.
Also sowas von dumm. Also das ist, also die eigene Blödheit wird ja nur durch meine persönliche eigene Blödheit noch übertroffen. Genau, dann habe ich aber glücklicherweise dann gleich einen Termin ausgemacht und habe es jetzt diese Woche abmelden können. Und ist gleich mit einer Radeltour verbunden. Also alles, an sich alles in Ordnung, aber genau.
Dein Highlight der Woche. Und? Natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen an deiner Steuer gearbeitet, oder?
An meiner Steuer gearbeitet, Marke meine Ratssitzung war. Und ja, und der Montag hat wunderbar begonnen, wenn du mich schon fragst. Montag stehe ich auf, will mir einen Kaffee machen, kein Kaffee mehr, kein Wasser für die Kaffeemaschine mehr. Immer, ach, es ist, fangt die Woche schon scheiße an. Mm. Ja, gut, was mach, dann ich mal schau in die Speise, ob noch ein Ding da ist, ob noch ein Wasser da ist. Nö. Es ist, war erstmal keins da und zweitens geh in die Speise und sieh, die Gefriertruhe steht offen. Ah, dann habe ich da alles weggekratzt, hab's ja wieder zugemacht, geh ins Wohnzimmer, Hund auf den Teppich gekotzt.
Ach, das fängt ja super an, die Woche.
Ich hätte mir eigentlich sofort wieder hinlegen sollen.
Ja.
Ja. So war mein Wochenstart.
Na toll.
So. Jetzt zu dir. Ja, was war los?
Ja, bei mir war eigentlich nicht viel los. Ich muss mich sportlich leider ein bisschen zurücknehmen, weil ich einfach wieder zu nachlässig war. Ich war zu nachlässig und es liegt am Dehnen. Ich habe durch das viele Radlfahren habe ich so ja Muskelprobleme und auch Faszienprobleme, dass ich einfach das zu vernachlässigt habe, dass es jetzt zum Problem geworden ist. Also okay. Habe ich die letzten Tage nichts anderes gemacht, immer wieder täglich grundgedehnt.
Viel Wasser trinken, Patrick, viel Wasser trinken.
Das ist sowieso, ja. Angefangen von den Bauchmuskeln bis Schambein, alles, was dazugehört. Und Schambein ist ja eine ganz kritische Sache, die, wenn es einmal hast, gell, das kriegst du fast nicht mehr weg. Und ich habe es vor zig Jahren gehabt, vor 8 Jahren. Und immer, wenn ich mich nicht dehne und zu viel Sport mache und ich einfach es von komplett einfach wegschwimmen von mir, kommt irgendwann mal was. Und das habe ich jetzt angefangen, wie gesagt, den ganzen Rumpf, alles unten zu dehnen. Aber es hat jetzt geholfen.
Während dehnen solltest du wenig Sport machen.
Genau. Ja, ich habe mal vorgestern unten im Keller auf dem Radl gesessen, weil das Wetter wieder erstmal nicht zugelassen hat bei diesem Scheißwetter. Und habe einfach mal auf dem Radl gesessen und einfach mal bei 140 Watt einfach nur grundsolide durchblutungstechnisch durchgeradelt, ganz leicht, ganz locker, was gut war. Sollte man auch machen. Ist nicht so, dass du gar nichts machen sollst. Sollst halt nur keine richtige Anstrengung machen.
Genau.
Und von daher bin auf einem guten Weg der Besserung und ich merke, dass es jetzt was geholfen hat. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so eine Sportart macht, zum Vierradelfahrt und dann irgendwann mal hoffentlich in mein Alter kommt, dann wird euch das dann irgendwann mal wieder als wie so ein Schlag vors Gesicht geführt. Also bitte immer dehnen.
Nehmt
einfach die Zeit. 10 Macht's Minuten.
Yoga.
Oder Yoga. Wenn du Yoga machst, dann bist du so komplett in allen Sparten durchgedehnt, was ja wirklich eigentlich fantastisch ist.
Ich bin ja yogatechnisch, habe ja sämtliche Ausbildungen. Ja,
natürlich.
Bin Yogalehrer.
Ja, eben.
Ich bin auch Surflehrer. Ich habe alles.
Ja. Von Skilehrer alles, gell?
Du genau. Bist
ja,
durch und durch.
Ja.
Genau.
Bloß im Training für abmeldende Fahrzeuge musst du noch ein bisschen üben.
Ja.
Da bist du durchgefallen.
Ja, da war der IQ zu niedrig. Das, aber für Yogalehrer hat es noch gebraucht. Ja, kriege 1, 2, 3, eh klar. Also locker. Jeden
ja.
Tag.
Ja, ja, verstehe.
Ja.
Christian, das Wetter. Lass uns über das Wetter sprechen.
Oh,
Alter.
Ist das eine Scheiße.
Ich bin heute wirklich wieder mit so einer leicht wärmenden Jacke hierher gefahren.
Du hast einfach eine Winterjacke an.
Ja, fast. Weil halt nachher, dann, wenn ich heimfahre um 5 Uhr morgens, keine Ahnung, wenn ich hier rauskomme, einfach saukalt ist.
Ja. Das ist 7 Grad.
Ja, oder noch weniger, keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Fehler, oder zumindest ich habe den Fehler nicht gemacht, dass ich meine Winterreifen getauscht habe. Ich habe meine Winterreifen draufgelassen. Ja, aber ich habe euch leider einen falschen Tipp gegeben. Also bitte
zieht die Winterreifen wieder
drauf. Tut sie wieder drauf, weil es wird nichts mehr.
Es ist Winterreifenzeit. Also
es tut sich
nichts. Mir schlagt es, ich merke das tatsächlich, mir schlagt das auf die Laune. Ich hätte gern Sonnenschein. Bei Sonnenschein bin ich gut gelaunt.
Ich bin auch ganz anderer Mensch.
Ja, wenn das immer so Kackwetter ist, du kannst ihn nicht richtig anziehen, das ist einfach nur nervig.
Das ist einfach, du musst wirklich jetzt mittlerweile schon, das hast du ja nicht, die Wetter-App anschauen, wie der Tag sich entwickelt, weil den Tag können sie zumindest schon voraussagen, ja. Habe ich festgestellt, und dann bist du dann doch gut dabei und zumindest, dass du reagieren kannst auf irgendwelche Wetterverhältnisse, kurzer Schneesturm oder
Hagel.
Hagel ist ja eh
Gewitter.
Dauerthema, ja. Deutschland säuft ab, ja, im Wasser.
Ja, so viel Wasser wie noch nie, Patrick.
Ja, das ist
wir haben, jetzt merkst du, also da bräuchtest du jetzt gar nicht die Statistiken.
Wir haben einen Nässe-Rekord.
Ja, und du merkst es aber, wenn du irgendwo langradelst oder wenn du irgendwo langfährst mit dem Auto auch, merkst du ja, wie überall noch diese Pfützen stehen, wie überall alles noch.
Der Bodensee ist übergegangen, muss man vorstellen. Die Leute haben echt Probleme. Ich habe da heute so ein Video gesehen, Nachrichten, wo der Bodensee über die Ufer getreten ist und die ganzen Lokale und Restaurants, die es da gibt, da wo das Wasser 5 Zentimeter steht, auf den Terrassen, das ist echt krass. Und die sagen auch, sie haben natürlich keine gastronomischen Gäste mehr draußen, weil einfach alles unter Wasser steht. Und das geht ja noch weiter. Jetzt kommen wir dann noch die ganzen Mückenplage. Deutschland hat eine Mückenplage
ohne
Ende aufgrund von diesem nassen Wetter.
Es steht ja überall stehen ja, weil wenn du mal weißt, was Mücken eigentlich an Nachkommen erzeugen,
total.
Da bin ich ja ein Waisenkind dagegen. das ist abartig. Das ist abartig.
Krass.
Und die haben ja, wie soll man es formulieren, die Kälte ist ja nicht da, dass die irgendwie sterben. Also hast du echt ein Problem.
Und vor allem in Landkreis
also bei uns
Schongau haben sie gesagt, dass die Mücken, die Antimückenmittel ausverkauft sind. Gell? Ich habe mich natürlich gleich eingedeckt.
Ja, du Hamster.
Online, nein, Hamster nicht, aber online, weil wie gesagt, wir brauchen ja ein bisschen was, auch wenn du gegen Süden fährst, mal schon vorausschauend auf den Sommerurlaub, natürlich gleich Antibrumm, eines der besten Mückenmittel, die es gibt.
Ja, machst du das dann hin, oder?
Natürlich, ist fantastisch.
Mir stinkt das zu arg, das Zeug.
Ja, aber nur kurz, dann zieht dann ein und ist weg, gell?
Ja, das ist ja auch, ist ja auch Chemie pur.
Ja, natürlich.
Würden sie im Norden sagen.
Kannst oder wie wir hier in Bayern sagen, Chemie.
Ja, kannst du auch als Sonnenschutz nehmen, glaube ich.
Ich glaube, das hilft gegen alles, aber
gegen Wildschweine, gegen Wölfe.
Also wenn du irgendwo im Wald liegst, keine Ahnung.
Wenn dich ein Bär angreift, einfach ein Antibrumm und dann läuft er weg.
Ja, der kommt gar nicht erst in deine Richtung, ja. Nee, aber der Nässe-Rekord ist so stark, man hat seit Wetteraufzeichnung gab es noch nie so viel Wasser in den letzten 12 Monaten. Wir sprechen hier von 1070 Litern im Durchschnitt über das ganze Jahr verteilt. Das ist Wahnsinn, oder? Wo ist denn die Dürre?
Die ersehnte Dürre.
Ich sehe mal nur dicke, fette Wolken.
Ja, ist es jetzt schon eine der Plagen?
Nee. die apokalyptischen Reiter. Vielleicht stehen die schon in irgendwelche letztens wieder Dürer, wie Holzschnitte sind es, glaube ich, der Apokalypse angeschaut. Ich weiß nicht, ist da Wasser auch dabei?
Auf jeden Fall sagen wir mal so, ein Sommermärchen wird es nicht mehr. Ja, es wird eher ein Regenmärchen. Ein
Mückenmärchen.
Regen- und Mückenmärchen. Im letzten Spiel, in irgendeinem Spiel gegen in Dortmund, wieder mal die Wassermassen, das waren bei den
Deutschlandspiel,
ja, die Wassermassen wieder vom Dach runter. Den Idioten da oben hat es nicht mit runtergespült vom Dach, der da stand und wollte irgendwie Videos aufnehmen, keine Ahnung. Ist ja auch jetzt nach dem Spiel dann rausgekommen, dass da oben jemand steht.
Aber stehen die auf dem Dach?
Ja, da stand einer, ist einer aufs Dach geklettert, so also ein Zwischendach, also unter dieses Dach geklettert und wollte Aufnahmen machen, bis dann das Sondereinsatzkommando nach dem Spiel hoch ist und hat dann den Typen abgeführt. Also wie blöd muss man denn sein, bitte? Völlig idiotisch, aber gut, was willst du machen, gell?
Deppen gibt's überall.
Nein, aber dann so viele, gell? Das ist, oh,
das Mann. Ist ich habe aber das Gefühl grundsätzlich, dass die Deppenquote zunimmt. Ich weiß nicht, ob das auch am Wetter liegt oder an was es liegt.
Wenn es bloß die Deppenquote wäre, aber es sind ja die Vollidioten.
Es sind auch die Arschlochquote nimmt zu. Die
Arschlochquote.
Jetzt darf ich sagen, dass ich das ein tatsächlich gar nicht mal, also zur Zeit auch ein bisschen miesgrämig bin und ein bisschen melancholisch ist vielleicht der falsche Begriff, eher schon miesgrämig. Da ist für mich noch ein bisschen ein Unterschied. Eine Melancholie kann man auch was abgewinnen, die kann ja auch sehr kreativ sein, die kann auch schön sein.
Sie haben ja nicht so philosophisch
hier. Ein Erbeben der Macht habe ich gespürt.
Ein Erbeben der Macht?
In dieser Woche. Wir kommen ja vielleicht noch
auf die Frau dich geschimpft.
Wir kommen. Ja gut, dann hätte ich das Erbeben der Macht, glaube ich, täglich. Es geht hier um die Kombination zwischen Frankreich-Wahlen, beiden Aussetzer in Amerika, alles in sehr kurzer Zeit, was uns hier in Europa sehr arg
beutelt
und sehr arg beeinflussen wird. Aber lass uns in die Einzelthemen
da
nachher noch
einsteigen. Ja, da haben wir ja noch einiges aufgeschrieben. Aber weil wir gerade bei den Idioten sind, wir müssen mal bitte schauen nach Peiting, zwischen Peiting und Schongau. Wir haben ja, wie gesagt, gerade die Straße nach Schongau ist gesperrt.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, sag was.
Also ich bin ja mit dem Fahrrad durchgefahren.
Ja.
Anscheinend darfst du gar nicht mit dem Fahrrad durchfahren. Du musst absteigen.
Natürlich musst
du
absteigen.
25 Euro Strafe. Anscheinend sind die Polizisten auch mit dem Fahrrad unterwegs und prüfen das intensivst nach, ob du, ich habe die ganzen Fuß, die wohl das geschoben haben, habe ich immer mit dem Fahrrad überholt, habe mir gedacht, was ist los mit euch? Fahrt halt weiter, so schwierig ist die Strecke nicht. Aber anscheinend kontrolliert die Polizei da sehr oft, dass die Fahrradfahrer absteigen in dieser Stelle. Ich verstehe es nicht, warum darf man da nicht mit dem Fahrrad durchfahren?
Ja, wir haben doch alle Mountainbike, was soll denn der Mist?
Ja, und wenn nicht, dann schiebe ich doch automatisch, wenn ich Rennrad habe oder so.
Wie schaut denn die Straße aus?
Na, das ist ja immer wechselnd. Also ich war ja heute dann auch nochmal an der Zulassungsstelle und musste dann links an den Häusern links vorbeifahren. Da fahrst du natürlich vorsichtig, ist ja klar, weil das sind ja Baustellenfahrzeuge und die müssen sich auch bewegen und da fahrst du halt vorsichtig, ist ja klar, rast ja nicht durch. Aber warum sollte ich da absteigen? Ich kapier's nicht. Und anscheinend wirklich 25 Euro für Fahrradfahrer, wenn sie durchfahren und 50 Euro für Autofahrer.
Ja, wenn ich mir aber dann 3 Stunden Autofahrt spare, dann ist das doch günstig, oder?
Das ist erstens mal gar nicht so teuer. Ich hätte es mir auch teurer vorgestellt. Und wenn der Fahrradfahrer schon 25 Euro kostet, das ist einmal eine Frechheit. Das ist einmal eine Frechheit. Kümmert euch um andere Dinge, nicht um Fahrradfahrer.
Ja, jedenfalls nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Jetzt haben die Vollidioten vom Bauamt, ja?
Straßenbauamt
Weilheim, Schongau, haben jetzt zur Rush Hour um 8 Uhr morgens eine Ampelanlage direkt an der Lechbrücke aufgestellt.
Weil auf der B17.
Auf der B17, weil sie eine scheiß Leitplanke auswechseln müssen.
Ich hab schon gedacht, mehr arbeiten. Aber wir müssen jetzt mähen.
Ja,
wir
mähen. Die Idioten sind da unterwegs.
Wir Unkraut jäten jetzt ein bisschen.
Ganz voran, dieser Andreas Lenker, der dann bloß noch mit Ausreden kommt. Ja, sie haben Hinweise von der Polizei bekommen und dass sie die möglichst bald austauschen müssen, weil die ja kaputt ist. Aber ja, möglichst bald heißt doch nicht vormittags um 8. Die Reaktion des Bauamtes war dann,
um
8 Uhr war dann, wir dachten, um 8 Uhr ist die Rush-Hour vorbei. Ja, wo leben die denn? In welchen planwirtschaftlichen Missverhältnis?
Planwirtschaft, ja, das ist der richtige Begriff. Also 8 Uhr Rush-Hour vorbei, um 8 Uhr drehe ich mich noch zweimal um, bevor ich da aufstehe.
Um 8 Uhr denke ich gar nicht dran, überhaupt aufzustehen. Ja, weil der Wecker bei mir meistens erst um 9.30 Uhr oder der klingelt gar nicht, ich wache einfach auf. Aber davon abgesehen, wer glaubt denn bitte, dass um 8 Uhr eine Rush-Hour
vorbei ist? Also wahre Freiheit ist ja grundsätzlich, wenn es keinen Wecker gibt, muss man fairerweise sagen. Um 8 Uhr ist Rush-Hour. Fertig.
Natürlich ist der Rush-Hour und die geht halt nur mal bis 10 in der Regel.
Ja.
Aber man kann halb doch diesen,
10, ja.
Man kann doch diesen Scheißdreck, diese Witz an, also wirklich diese Leitplanke war ja ein Witz, das war ja nach der Lechtalbrücke direkt an dem Parkplatz rechts wurden dann drei Leitplanken ausgetauscht, weil da mal ein Unfall passiert ist. Aber der Unfall ist ja vor 2 Wochen passiert. Ich kann das doch auf nachts verlegen oder abends ab 19 oder 21 Uhr. Es ist ja noch hell, dann arbeiten die halt mal mit Licht, macht der Ampellage hin, alles ist gut. Aber
ja, den machst halt mal irgendwie zwischen Mittagszeit nur so halbwegs.
Nein, auch nicht. Weil
da auch kein Rush-Hour ist.
Mittags hast du auch wieder Rush-Hour. Das darfst du nicht
vergessen. Ja, je nachdem, man muss halt vielleicht auch den Schichtplan von den Schichtfirmen.
Ja, aber anschauen. Aufgrund der Gegebenheiten, dass man wirklich sowieso nicht nach Schongau kommt und alles fährt über die Lechtalbrücke, über die B17, komme ich doch nicht auf die Idee.
Nein, da komme ich nicht drauf. Da komme ich nur auf die Idee, wenn ich nur einen Schritt vorausdenke. Da kommen nur
Idioten drauf, die überhaupt keine Ahnung haben, was da los ist auf den Straßen. Verdammt nochmal. Also dümmer geht's ja nun gar nicht mal.
Man muss ja auch dazu sagen, dass auch zum Beispiel die landwirtschaftlichen Fahrzeuge jetzt komplett alle ausweichen müssen. Die müssen ja die Felder teilweise bewirtschaften und müssen dann mit ihren Gefährten, die wo dann auch nicht ganz so schnell sind, auch natürlich immer diese Strecken fahren. Das führt ja alles noch dazu. Und dann kommt noch jemand, der wo meint, dass um 8 Uhr die Rush-Hour vorbei ist. Das,
also ja. Um es mal kurz zu sagen, diese Bundesstraße war
sind italienische komplett, Verhältnisse,
war komplett zu mit Stau. Die Leute haben eine Stunde und 15, eine Stunde 30 Minuten gebraucht, um nach Schongau zu kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Also für alle, die da draußen jetzt die keine Ahnung haben, das ist unfassbar, was das Bauamt da sich leistet. Auch dass die Straße da komplett gesperrt wird, dass man das nicht auf 2 Ebenen verlegt, dass man sagt, man lässt eine Ampelanlage nach Schongau rein und lässt die da durchfahren, aber dass da gar nichts mehr geht und dann noch ein halbes Jahr. Wie gesagt, China macht sowas an einem Sonntagnachmittag, ja? Mann, mit Peitsche. Ja, vielleicht brauchen wir hier in Deutschland auch mal Peitschen, dass die einfach schneller arbeiten, keine Ahnung. Also ich bin schockiert.
Da lässt deswegen noch etwas gelassener, du willst immer, dass es regionale Unternehmen machen, dann machen es regionale Unternehmen und die sind da nicht in der Lage, Schichtbetriebe zu leisten aufgrund des Fachkräftemangels. Das haben wir letztes Mal schon diskutiert. Das
haben die doch bei dem Straßenaustausch auch gemacht, Belagaustausch, da haben die sogar nachts gearbeitet. Also natürlich ist das möglich. Das ist nur eine Sache des Willens und der richtigen Planung. Und die Planung ging ja hier komplett wieder mal vorbei, ohne überhaupt noch mal jemanden anzukündigen, dass da was stattfinden wird. Das heißt, die Leute konnten sich gar nicht darauf vorbereiten.
Ja, gut, die Ankündigung war schon ziemlich vorher raus, nur von der Presse hat nicht aufgegriffen.
Weil was ist denn das für ein Verhältnis, wenn ich früher 10 Minuten nach Schongau gebraucht habe und jetzt eine Stunde 15?
Ja, dann schnell mit dem Fahrrad.
Ja, Mann, echt.
Mann, die Problematik sind natürlich schon Firmen, Handwerker, Getränkelieferanten, die dann ihren kompletten, die einfach massivste Zeiteinbußen haben, die ja an sich schon unter Zeitdruck stehen. Das ist dann schon ein Problem, sehe ich ein.
Ja, also ich habe für so eine Aktionen überhaupt
kein Verständnis. Oder
Helikopter. Ja, mein Gott.
Was ist mit Helikopter?
Ja, Helikoptertransfer.
Schreib das Piting Mobil an.
Ja,
machen Piting Heli. Mittelzentrums Helikopter.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Oder mit SpaceX, die können bestimmt auch was machen. Also.
Da hast du die besseren Beziehungen. Mich mag er nicht so.
Alter. Hat er
letztens mal gesagt.
Ja, also völlig daneben, ja. Also man kann sich wirklich nicht vorstellen, was da los war.
Ja, aber lass uns weiterschauen. Was war, genau, Piting wird Stück für Stück zum Vorort von Schongau, also vom Architektonischen. Wir hauen jetzt in jede Wohnsiedlung wird jetzt mit 6 Familienhäusern und großen Parkflächen zugepflastert. Der örtliche Charme wird verloren gehen und irgendwann heißt man dann Schongau.
Ja, oder München.
Oder München.
Keine Ahnung, Augsburg reicht ja auch schon.
Wir beißen ja eh schon Bauland dann für Leute aus, die sich's leisten können, also auch eher nicht die aus Peiting zurzeit. Da können wir auch die Architektur anpassen, sag ich mal hier. Macht schon Spaß.
Wie hoch sind denn die Wohnungen oder die Häuser jetzt geplant? Was ist denn da?
Nein, in dem Fall sind es 6 Familienhäuser mit riesen Garagenparks, mit so Betonwüsten vorm Haus. Die es
gegeben hat, oder?
Ja.
Wo man praktisch vom Haus wegläuft und dann läuft man erstmal 5 Minuten zu den Garagen, oder?
Nein, nicht woanders, sondern direkt, nein, Tiefgaragen wollte man nicht. Man wollte nur so riesen Höfe. Also da, wo bisher Einfamilienhäuser stehen, kommen jetzt 6 Familienhäuser hin. Dann kommen riesen Garagenflächen hin und die wunderschönen kleinen Siedlungen, die auch wo sich früher mal Städteplaner was gedacht haben oder Ortsplaner, wie man die zukünftig gestalten soll, die werden jetzt ad absurdum geführt. Sehr witzig. Aber es wird wohl dann, wie gesagt, irgendwann heißen wir Schongau 2.
Mhm. Christian, lass uns mal nach Südostasien schauen.
Das ist gut. Gibt's da was zum Schabrackentapir?
Ja, da wird was.
Tapir, wunderbare Tiere.
Da breitet sich gerade so ein bisschen die Vogelgrippe aus und das ist gar nicht mal so ohne. Und ich habe da so mal ein bisschen recherchiert. Da gibt's einen wunderbaren Beitrag auf NTV, ein Interview mit führenden Virologen, die davor warnen, dass die Vogelgrippe auf den Menschen übergreift. Das heißt, macht es ja schon, also es greift schon vom Menschen, also vom Tier auf Mensch über. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn es vom Tier auf Mensch kommt, liegt bei nur 50%. Also das ist wirklich eine andere Hausnummer. Das ist
die gleiche Quote, wie wir im Deutschland-Spanien-Spiel jetzt uns zurechnen.
Und die Gefahr für die Menschen auf die Übertragung war ja schon immer da. Bloß in Südostasien ist die Vogelgrippe immer noch endemisch. Das heißt, es überträgt sich immer noch.
Und aber nur von Tier auf Mensch, aber nicht von Mensch zu Mensch.
Genau. Allerdings von Mensch zu Mensch ist noch nicht übertragbar. Allerdings entwickelt sich eine völlig neue Dynamik, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat in Südostasien. Aktuell, wie gesagt, überträgt sich die Vogelgrippe in Südostasien vom...
Sag nochmal fünfmal Südostasien. Jetzt reicht's, aber wir wissen es jetzt auch. Ja, okay. Es ist in Südostasien,
okay,
oder?
Okay, also. Momentan findet die Übertragung auf Kühe statt. Gab es so überhaupt noch nicht. Das ist diese besondere Dynamik, die sich gerade entwickelt. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht.
Auf südostasische Kühe.
Genau. Und das Problem jetzt an der Geschichte ist, es sind so viele, viele Kühe, dass sie die nicht alle, wie bei jetzt, ich sage mal, Vögel einschläfern oder schrettern oder wie auch immer man das sagt, einfach.
Ja, bei BSI hast du damals halt den ganzen Stall platt gemacht.
Genau. Und so. Das geht halt mit den Kühen nicht. Jetzt überlegt man, weil das Virus ja praktisch bekannt ist, die Aufschlüsselung ist ja da, ob man die Kühe impft gegen dieses Vogelgrippevirus. Und
wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei den Kühen, dass sie überleben?
Bei den,
wissen wir das?
Also wenn sie infiziert sind, müssen sie definitiv getötet werden, weil es ja dann immer wieder weiter übertragen
aber wird. Aber von Kuh zu Kuh wird es übertragen, oder?
Weiß man auch noch nicht, wie weit es geht. Gell? Aber,
ja, aber jetzt lass mal so ein Virus mutieren. Also es passiert ja des Öfteren, ob es jetzt irgendwo im Labor passiert oder ob es ein Virus kann ja auch auf natürlichem Wege mutieren.
Richtig. Das wird ja dann passieren.
Wenn das passiert, haben wir Stress, Patrick.
Haben wir richtig Stress, weil...
Ich als alter Impfgegner.
Weil die Ausbreitung ja praktisch nicht saisonal abhängig ist beim Vogelgrippevirus. Es ist wurscht, ob Sommer, Winter, das breitet sich immer gleich aus. Und es ist auch keine lokale Ausbreitung mehr. Also das heißt, das greift gerade...
Ja gut, du hast natürlich im Sommer, wenn du eher im Freien bist, natürlich nicht die hohe Quote, wie wahrscheinlich, wenn du im drinnen bist, jetzt aus menschlicher Sicht, meine ich jetzt mal. Aber dennoch...
Die Virologen sagen...
Wie wird das übertragen? Mit Spucke? Oder wie bei Corona oder wie kann man es jetzt vorstellen? Ja,
so ähnlich musst du dir vorstellen. Also die Vögel,
Tröpfchen oder?
Ja, das hängt praktisch an den Tieren dort. Das ist das Schlimme. Also nicht der Vogel muss dich nicht ansprechen, sondern das reicht schon, wenn du den Vogel in die Hand nimmst. Ja. Und
wie überträgt sich das dann? Okay, das weiß man ja noch nicht, weil aktuell ist es ja noch nicht der Fall.
Ganz genau.
Okay, verstehe.
Aber die Virologen warnen jetzt schon, sollte die Ausbreitung von Mensch zu Mensch stattfinden und eine Pandemie auslösen, hätten wir es mal mit einer ganz anderen Dimension zu tun, da die...
Kauft euch jetzt BioNTech-Aktien, und zwar zügig.
Weil die Letalität, also praktisch die Tödlichkeit der Krankheit viel, viel höher ist als...
Okay. Moderna auch kleiner mit. Ihr müsst streuen.
Was natürlich zur Folge hat, dass natürlich dann noch striktere Maßnahmen erforderlich werden als damals zur Corona-Zeit, muss man sich auch mal vorstellen.
Die damals aber komplett, was man ja im Nachgang festgestellt hat, eher falsch waren.
Ja, aber aufgrund der aufgrund der hohen Sterblichkeit durch die Vogelgrippe ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und die sagen auch, wenn die Pandemie kommt, wäre dagegen Corona nur ein Spaziergang gewesen. Und das sollte man...
Corona war ein Spaziergang, Patrick.
Ja, aber...
Also da bin ich bei dir.
Das ist dann kein Spaziergang mehr. Ja.
Also Corona war an sich, jetzt fand ich, nicht wirklich dramatisch.
Ja gut, aber wir wussten ja nicht, was passiert. Das kann man ja vorher nicht sagen. Also das ist halt einfach diese Ungewisse. Ja,
Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht. Das stimmt. Das
ist praktisch diese Unwissenheit, die man hat und hat mit Dummheit nichts zu tun, einfach mit Vorsicht. Aber davon abgesehen, machen sich jetzt
Angst
alle...
Angst ist immer schlechter Ratgeber.
Ja, aber nicht, wenn es um die Menschheit geht. Also von daher machen sich führende Virologen weltweit Gedanken darüber, wie sie diese Vogelgrippe-Endemie praktisch eindämmen können, dass es nicht zu einer Pandemie wird.
Ja, ein hochinteressantes Thema, weil irgendwann mal vielleicht ein Krieg zu Ende geht und wir wieder ein Thema brauchen, wo wir Angst haben.
Ja, gut, das kannst du sehen, wie du willst, gell? Aber trotzdem ist es halt nicht
ohne. Weil
halt
da bin ich dir dankbar, dass ich das kann.
Ja, du kannst so vieles, ja, also oder vieles auch nicht, aber wir wissen halt nicht, was passiert. Und das kannst du nicht voraussagen und das kann ich nicht voraussagen.
Fairerweise muss ich sagen, dass Vogelgrippe tatsächlich was ist, was jetzt eher also was ich auch kritisch sehe, wobei es gibt Leute, die haben sich auch gegen BSE impfen lassen.
Ja.
Menschen in meinem nahen Umfeld.
Ja, wie gesagt, sollte es mutieren, haben wir ein Problem. Und das ist genau das der Punkt, warum sich führende Virologen dafür einsetzen, dass man sich da ein bisschen jetzt drum kümmert, was ja auch Sinn macht eigentlich.
Und wie kümmert man sich jetzt? Man schaut da einfach drauf.
Ja, man verschaut einfach, dass die Endemie nicht zur Pandemie wird. Man versucht oder man hofft, dass das nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird.
Ja, aber das ist ja, also ist das jetzt Hoffen? Kollektives Hoffen?
Nee, Eindämmung. Eindämmung.
Durch?
Ja, durch die Tiere auf die Seite, die auf die Seite, alles, was infiziert ist, komplett platt machen, die ganzen Höfe in Südostasien platt machen.
Und vielleicht schon mal die südostasiatischen Kühe schon mal impfen.
Zum Beispiel.
Genau.
Ja, lieber impfen die Kühe wie mich.
Ja, aber irgendwas muss geimpft werden.
Genau. Ja, das ist ja okay. Irgendwas muss geimpft werden, verstehe ich. Wie gesagt, kauft euch Aktien von eben diesen Firmen. Ja.
Und völliges Verständnis.
Ja. Du darfst ja nicht vergessen, dass Virologen ja eigentlich für uns da sind, ja, und nicht um uns zu ärgern, sondern es ist einfach.
Nein, ich schätze, du wirst lachen. Ich schätze auch Virologen. Ich schätze auch zum Beispiel einen Virologen. Wenn ich jetzt vergleichen würde, wer mein Lieblingsvirologe ist, dann würde ich, wie hieß er,
Drosten
würde ja. ich sogar nennen. Er hat nicht
ein Buch geschrieben, gell? Er hat ein Buch geschrieben über die Zeit jetzt nach Corona, wie er das damals gesehen hat, warum man diese Maßnahmen ergriffen hat. Vielleicht wird es mal nicht schlecht, dass du das auch mal liest.
Nein, ich verstehe ihn ja. Also ich verstehe aus virologischer Sicht und aus seiner fachlichen Sicht verstehe ich ihn da schon und ich habe seinen Podcast sehr, sehr lange angehört und fand diese Art der Kommunikation, die er betrieben hat, äußerst transparent.
Das Problem ist, er hat auch das in dem Buch gesagt, er hätte damit nicht aufhören dürfen. Er hätte mich einmal aufgehört und hätte das einfach weitertragen müssen, gell? Den Leuten weiter zu erklären, warum es notwendig ist und warum wir das
machen. Er hat auch dann immer erklärt, warum neue Erkenntnisse wieder zu anderen Dingen führen. Genau. Hat er äußerst sehr, sehr, sehr gut gemacht und den schätze ich sehr. Was ich nicht geschätzt habe, ist das, was in der Politik daraus entstanden ist. Da kann er nichts für. Er ist Virologe, er muss es aus seiner Warte aus sehen. Und ich fand das hoch beeindruckend, wie er eigentlich schon fast im Alleingang Deutschland den Coronavirus erklärt hat.
Richtig.
Wie gesagt, dass die Politik dann aus meiner Sicht falsche Schlüsse daraus zieht oder zu panisch wird oder was auch immer. Nicht sein Problem, aber er war nicht schlecht. Ihn mag ich. Absolut, also von dem her, ich habe nichts gegen Virologen. Die sind ganz schnieke Kerlchen. Und,
passt schon. Lass uns weiterschauen, Christian. Morgen das Spiel der Spiele. Deutschland gegen Spanien.
Oh ja.
Ja. Sollen wir Rudi Völler wieder einwechseln, oder? Wie 88?
Ja, der hat mal zwei Buden gemacht, glaube ich, damals. wäre zwei Buden, würde ich jetzt erstmal so nehmen. Wird hochinteressant, wie gesagt, ähnlich wie bei der Vogelgrippe eine 50-50-Chance, dass mir da heil rauskommen.
Ich sehe die Chance, ehrlich gesagt, etwas höher, Christian, weil wir einfach die bessere Bank haben. Wir haben die bessere Bank als Spanien.
Sehe ich nicht so.
Es ist sogar selbst vom spanischen Trainer so gesagt worden, dass Deutschland sie sagen zwar von Haus aus, sie werden gewinnen, wir haben keine Chance. Mhm. Sie sagen auch, sie haben großen Respekt vor dem Team und auch was auf der Bank sitzt, ja. Und er hat auch selber gesagt, das, was Deutschland auf der Bank hat, hätte er auch gern noch auf der Bank, ja. Also, weil mir halt ganz viele und auch viele Spieler schon eingesetzt haben. Das ist ja unser Vorteil, dass mir viele Spieler eingesetzt
haben. Spanien hat im letzten Gruppenspiel 10 neue Spieler gebracht.
Ja.
Also ich war auch
musste man aber auch, weil die waren kurz davor, dass das Spiel kippt, ja. Also nach dem 1-0 von Georgien, da hat man dann auch schon gesagt, okay, die sind auch verwundbar, ja. Grundsätzlich sage ich ja, die Chance ist 50-50, aber trotzdem sehe ich uns, also die allgemeine Meinung ist 50-50, ich sehe uns aber wirklich ein bisschen höher angesetzt, weil wir auch ein Team haben, was sich jetzt versucht gerade
sozusagen den Erfolg zu erarbeiten. Ja, und das hat man ja auch in Richtung Dänemark gesehen, das Spiel. Da hat Deutschland sich den Sieg erarbeitet und auch durch Auswechslungen, die wirklich positiv waren und das Spiel positiv beeinflusst haben. Und wir haben natürlich auch noch einen Wahnsinns-Torhüter hinten, den man auch nicht vergessen darf. Da beneidet uns wahrscheinlich die ganze Welt über beide Torhüter. Aber da können wir später noch was sagen dazu. Aber ich sehe uns wirklich eher diesmal auf der Siegerstraße. Wann haben wir im Halbfinale oder war das im Finale, haben wir verloren? Im Halbfinale gegen Spanien, oder?
Was für Finale war es, glaube ich.
EM-Finale war das, oder?
Ja, ich glaube schon.
Und diesmal sind wir dran.
Ja, also ich hoffe, dass es auch so ist. Ich bin optimistisch tatsächlich.
Und wir haben einen Vorteil. Wir haben einen Spion bei uns. Mehrere Spione. Wir haben mehrere spanische Legionäre, die
Groß
halt
oder Rüdiger oder
richtig, ja, die in Spanien spielen und die auch wissen, wie die Spanier so ein bisschen ticken. Und sie haben auch gesagt, so einige Spieler haben sie befragt, Rüdiger, großen Respekt, gell, wie der spielt. Und wenn da so Tah und Rüdiger hinten stehen, das sind schon zwei Bänke, gell? Die können die auch mal niederbrüllen. Ja.
Nein, ich hoffe, also bei mir ist ja mein Grund, Lebensphilosophie ist lieber am Ende des Lebens ein Optimist, der nicht recht hatte, wie ein Pessimist, der recht hatte. Somit,
ich sage auch, Christian, ich sag's ganz klar, wer das Spiel morgen gewinnt, wird Europameister.
Da ist die Chance hoch. Das wird, das ist das vorgezogene Finale. Gerade
die zwei besten Mannschaften gegeneinander.
Das ist tatsächlich richtig. Und Spanien hat es halt geschafft, durch hochgradig individuelle Klasse und natürlich vom Trainer auch gut eingestellt, aber sie mussten sich nicht reinkämpfen. Deutschland musste sich dann auch ein Stück weit mal ein bisschen reinkämpfen, wie du sagst, mussten sich finden. Das kann mental den Unterschied machen. Sollten sie auch in Rückstand geraten, was ich nicht hoffe.
Sehe ich auch noch kein Problem.
Ist es möglich, da zu kitten? Ich glaube auch, was tippst du, Ergebnis?
2-1 für Deutschland. Nach regulärer Spielzeit. Also nicht ohne Verlängerung, 2-1 Deutschland.
Dann tippe ich auf ein 3-1.
Wir schauen es ja morgen zusammen.
Ja, genau, du hast mir 2-1 weggenommen, hätte ich ja auch gesagt, ich hätte 1-1 nach der Halbzeit und dann 2-1.
Ich tippe jetzt auf 3-1 nach Verlängerung, oder?
Nein, 3-1 nach regulärer Spielzeit, weil das ein ganzen Hauch, denn es 2-1 ist, dann machen die Spanier auf und wir machen ganz kurz vor Schluss dann aufgrund des Konters noch ein 3-1.
Ja, ich bin hier von der
Kamera. Der Kicktipp. Champion kommt da raus.
Ich sag ja, fachkundiges Publikum sitzt hier, gell, und bewertet schon mal das Spiel für morgen.
Dann lass uns zu den Türken schauen.
Ah, die Türken, die sind bei dir mal richtig drauf. Ganz voran.
Ich habe ja gehofft, wir als Halbösterreicher, wir hatten ja mal einen österreichischen Kanzler, so.
Bitte.
Also das war jetzt. Deswegen sind wir also mit Österreich so verbunden. Ja. Oh, der war fies.
Aber zeigt, was es für Idioten in der Türkei gibt.
Dass wir ein Autokorso machen bis in der Nacht um 4, wenn die Türkei schlagen. Aber nein.
Ja. Der Spieler Demiral zeigte den Wolfsgruß. Geht gerade viral in allen Medien.
Für alle, die den nicht kennen, es ist der Schweigefuchs.
Der Wolfsgruß kommt von der rechtsextremen und ultranationalistischen türkischen Partei MHP und kann als Äquivalent, muss man auch sagen, zum Hitlergruß verstanden werden. Wer den Hitlergruß zeigt, macht sich ja allerdings strafbar, weil natürlich wir eben keine Meinungsfreiheit bedeutet, sondern eher es verfassungswidrig ist, also davon abgesehen. Und
zu Recht. Zu Recht, weil er diskriminierend ist und weil wir damals Millionen Leute ermordet haben.
Also eben, und auch diese Geste des Wolfsgrußes ist halt mindestens genauso unangebracht. Und auch durchaus fragwürdig, so wird es auch dargestellt. Und die UEFA denkt sogar nach.
Was heißt fragwürdig? Fragwürdig ist es nicht. Das ist die Frage, also fragwürdig bedeutet ja noch, dass der Ausgang der Frage offen ist. Das geht gar nicht. Das ist ein rechtsradikales Symbol, das auch nicht so gewertet werden kann, dass der einen Schweigefuchs gegenüber seinen Kritikern macht.
Ja, eben.
Sondern er macht es im vollen Bewusstsein, dass es eine rechtsradikale Organisation ist. Ja, der gehört eigentlich dazu, zumal er noch gesagt hat, er macht's weiter.
Ich sag, er sieht ja überhaupt keinen ultranationalistischen Gruß oder sonst irgendwas. Er wird es beim nächsten Tor sofort wieder machen. Die UEFA denkt jetzt nach,
ihn entweder mit einer hohen Geldstrafe oder sogar zu sperren fürs nächste Spiel.
Würde ich auch
sagen. Der nächste Trottel hat sie ja eh schon als Gast angekündigt. Erdogan kommt nach Deutschland und will sich das Viertelfinalspiel anschauen. Und das könnte natürlich jetzt maximal kritisch werden für den Spieler. Zumal es ja auch noch so darüber hinausläuft, dass die UEFA ja noch gar nicht weiß, was sie macht. Ja, das ist wirklich jetzt spannend. Also was sagst du? Ich finde, sowas könnte gesperrt. Auch schon Kroatien, Albanien haben sie auch schon Spieler gesperrt bei der und dem nationalistischen.
Weißt du, was auf der Binde steht?
Bitte.
Auf der Binde jedes Captains.
Einigkeit und Recht und Freiheit?
Nicht ganz. No Racism. No
Racism, ja.
Kein Rassismus. Und dann macht er den Wolfsgruß. Ja, dann muss ich dieses Arschloch halt, wie nennt sich das, sperren. So einfach ist es. Wenn ich das, was auf der Binde eines jeden Captains steht, was auch in der Werbung immer kommt, was das ist, was die UEFA eigentlich, sag ich mal, kundtun will, wenn ich das ernst nehme, wenn ich die Haltung, die ich simuliere zu haben, die Simulation aufrechterhalten will, dann muss ich ihn sperren. Richtig. Und wenn nicht, bin ich genauso heuchlerisch.
Ich fand den Postillon fand ich ganz interessant. Der hat natürlich auch gleich zugeschlagen. Und die schreiben, diesen Mut bringen nur die allerwenigsten auf. Der türkische Nationalspieler Meret Demal hat sich gestern während des EM-Achtelfinalspiels gegen Österreich offensichtlich als Arschloch geoutet.
Ja.
Indem er den Wolfsgruß als offizielles Zeichen des rechtsextremen nationalistischen Gruppierung der Wölfe zeigte. Das Outing mitten im Stadion zeugt von großem Mut. Weltweit gibt es bislang nur sehr wenige Profispieler, die sich öffentlich dazu stehen, ein Arschloch zu sein.
Ja.
Unterschreibe ich.
Ist so. Also wir haben schon aufgrund von Chichi de Agostino leider eben
Österreich schon übrigens wieder mal einen Vogel abgeschossen, wenn wir Österreich sind, gell? Das ist nämlich ihr Torjubel, dieses Spiel, dieser Chichi de Agostino Song, und haben dann in dem Spiel gegen Türkei haben da eine ganze große Gruppe wieder dieses Deutschland den deutschen Ausländer rausgesungen, genau, weil sie es gerade lustig fanden.
Ja, also und echt Wahnsinn. Und das ist auch der Punkt, da sind wir wieder bei Menschen, die sich halt auch wieder als Arschlöcher outen. Und lieber, da bin ich bei unserem Podcast noch vor drei Podcasts oder wo wir das mal behandelt haben, lieber Arschlöcher, die sich als Arschlöcher outen,
richtig,
wie die im Verborgenen leben.
Richtig. Richtig.
So kann man es sehen. Und wenn der andere dann noch gesperrt wird, dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, kann man die UEFA durchaus als heuchlerisch bezeichnen. Mal schauen, wie sie sich entscheiden.
Apropos Arschloch. Wenn wir gerade bei Arschloch sind, die Wiesenbierpreise 2024 sind bekannt geworden. Was war denn da wieder für Arschlöcher unterwegs? Ja, also muss man wirklich ganz klar sagen, ich bin ja schon seit Jahrzehnten, gehe ich nicht mehr aufs Oktoberfest, weil einfach dieses Abzocke überhaupt kein Verständnis für habe, dass sich diese Wiesenwirte sich diesen zwei Wochen die Taschen so voll pumpen, dass sie eigentlich theoretisch damit die nächsten 10 Jahre auskommen würden. Das machen sie jedes Jahr wieder. Und wir sind jetzt mittlerweile bei 15,30 Euro für Maßbier. Und wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ja relativ, also im Endeffekt sehe ich es relativ entspannt, weil die Leute gehen da ja hin. Also die wissen, also jeder weiß, auf was er sich einlässt und geht dahin.
Ihr müsst alle das Augustiner-Festzelt oder Festhalle stürmen, weil da kostet bloß 14,10. Ja, ich habe ja mal so ein paar Preise aufgerufen. Bräurosel 15,10.
Wobei Augustiner-Festbier schon sehr lecker ist. Also Augustiner,
schade, ist schon kein, das Beste.
Kein
Falkenfässer.
Tegernseher.
Ja, Falkenfässer.
Falkenfässer-Zelt.
Da, und dann würde die Maßbier wahrscheinlich 6 Euro kosten.
Ich fordere ein Falkenfelser-Zelt auf dem Oktoberfest.
Aber bitte kein Pilz.
Und ich trinke Falkenfelser-Pilsener.
Also Falkenfelser-Pilsener. Die Maß 6 Euro, ich glaube, der würde den Vogel abschießen, oder?
Ja, aber die Gewinnspanne wäre gleich hoch
wahrscheinlich. Ja.
Und ich glaube, da wird man hingehen. Warum denn auch nicht?
So. Aber ich sage mal, Bräurosel 15,10, Fischervoni 14,70, Hofbräu 14,95. Da bleibt auch nicht 14,95. Was ist denn das? Da gebe ich dann 15 und die Bedienung ist am Arsch, oder?
Ja, du musst
nicht. Dann 5 Cent Trinkgeld?
Wenn du wieder ein Bier haben willst, musst du ja eh zwischen 50 Cent und 1 Euro Trinkgeld geben.
Muss man.
musst du, sonst kriegst, sonst kommt die ja nicht mehr.
Ach so. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein Mindestding, was du geben musst?
Nein, du musst nichts geben, aber wenn du wieder ein Bier haben willst, ziemlich zügig, wenn deins leer ist, dann musst du der Bedienung eigentlich Trinkgeld geben, sonst ignoriert sie dich halt. Ja. Ist ja ganz menschlich. Wenn du der zwinkernd, so, oder auch nicht zwinkernd, so zwischen 50 Cent und 1 Euro Trinkgeld beilegst, dann beachtet sie dich nach der achten Moss auch noch.
Was ich auch interessant finde, ist Käfer mit 14,90. Ich habe gedacht, der steigt dann auf mindestens 15,30, 15,50. Mhm. Aber anscheinend haben da die Obrigkeit dann, so die Prominenten, dann noch den Finger drauf, oder?
Ja gut, von den Reichen konntest du sparen lernen.
Ja. Schotten haben wir 14,95. Ich finde diese 14,95, wir reden hier von einem Kasten Bier. Christian, du kriegst für 15,30 Euro, kriegst du einen Kasten Bier.
Ja, richtig.
Das sind 10 Liter.
Ja.
Ich finde irgendwann, wann ist bei dir der Pegel erreicht, wo du sagst, du gehst da nicht, also ich rede jetzt nicht vom Alkoholpegel, sondern vom Bezahlpegel. Wann ist bei dir Schluss?
Im Endeffekt ist er schon erreicht.
Wann warst du das letzte Mal erwiesen?
Nein, das ist ewig her. 5 Jahre oder so.
Ja, bei mir ist, glaube ich, 15 Jahre her. Das ist also.
Mir ist schon wieder 5 Jahre her, also vor Corona-Zeiten mal, danach nicht mehr. Nee, Wiesen ist nicht mein Ding mehr, leider.
Der Höhepunkt des Ganzen ist im, du hast da, im Kluffers Weinzelt kostet die Mass Weißbier. Weißbier. Was glaubst du, was die kostet?
Mass Weißbier, ein bisschen teurer. Einfach nur, weil es Weißbier ist, unabhängig davon, dass es eigentlich nicht teurer ist, kostet 16,10 Euro.
17,80 Euro. Alter, Scheiße.
Ja, leck mich am Arsch.
Okay, also irgendwie haben die Leute den Schuss nicht mehr gehört. Das ist für mich jetzt wirklich...
Nein, aber es gibt... Man muss sich das ja auch als Event vorstellen. Man muss sagen, okay, das ist ja nicht nur... Du zahlst keinen Eintritt, du gehst dahin. Anders würdest du ja vielleicht schon irgendwo mal 10, 15 Euro Eintritt zahlen. Das machst du dann nicht. Und wer ist denn schon so wie du, Patrick, der wo dann 5 Mass trinkt? Die trinken halt dann 3 Mass. Sagen sie 3, 4 Mass. Dann, ja, das preisen die ein in dieses Event. Und dann ist okay.
Um jetzt das Ganze noch abzuschließen für uns Antialkoholiker, wir trinken ja normal kein Bier. Also der Durchschnitt liegt dann für Tafelwasser bei 10,48 Euro. Ein Liter Wasser. Das Zwischenwasser wird ganz schön teuer. Also mal so schnell ein Zwischenwasser reinziehen. Und der Spezi kostet 12,23. Und die Limo kostet 11,67. Also ich möchte gar nicht wissen, was das Essen kostet, Gottes Willen.
So, lass uns was Angenehmes schauen. Lass uns nach England, nach Großbritannien schauen.
Ja, ja.
Und zwar ist ja Folgendes, es sind ja jetzt heute Wahlen bis 23 Uhr unserer Zeit.
Richtig.
Morgen früh wissen wir dann am Ende das Ergebnis. Und das Positive dran, die Konservativen scheinen, Sunak scheint zu verlieren, und zwar historisch. Und
Labour kommt mit Stramer.
Genau. Labour kommt endlich mal wieder.
Ja.
Die waren jetzt 14 Jahre weg.
14 Jahre Misswirtschaft.
14 Jahre konservative Brexit, Regierung.
Scheißdreck.
Genau.
Der andere könnte jetzt noch ein bisschen was, der auch mit dafür beigetragen hat, dass der Brexit Dingsbums stattgefunden hat, der sich jetzt da so eine leichte Rechte gebildet hat. Wie heißt denn der Typ? Mir fällt jetzt gerade. Lafrage.
Na, Le Pen ist was anderes.
Nee. Darage, oder wie heißt der? Keine Ahnung. Farage ist Verrat. Ja.
Ja.
Ich glaube, Farage heißt er. Der steht auch noch so ein bisschen drin, aber der könnte halt nur der Labour ein paar Stimmen kosten, aber diese unfassbare Misswirtschaft, wenn du dir mal schaust, Christian.
14 Jahre konservativ regiert zu sein, ich meine, wir hatten ja schon mal CDU-Regierungen, und da wissen wir, dass das nie wirklich so gut war. Und in Bayern kennen wir das ja auch. Also wir
die Wirtschaft ist am Boden, ja. Also ja, das, was wir alle vorausgesagt haben, ist in keinster Weise eingetreten.
Sondern es wurde schlimmer.
Die Armut ist brutal hoch, ja. Die Arbeitslosenzahl ist brutal. Du wartest mittlerweile, es warten 7,3 Millionen Menschen auf dem Arzttermin in England.
Wegen Faszien.
Wegen Faszien und ja, und Bierproblemen. Und das ist echt der krasse. Die sagen zum Teil 4, 5 Monate auf dem Arzttermin warten. Die Leute haben Angst, krank zu werden, weil sie keine Chance haben.
Dann lass da die Vogelgrippe kommen.
Hallo, da ist mal hier Polen offen.
Ja, kann man sagen. Nein, das ist wirklich krass. Ich bin selbst geschockt. Wir haben ja damals gesagt schon, auch wo das passiert ist, dass das maximal ins Leere läuft.
Ich meine, es ist auf alle Fälle nicht, es war auf alle Fälle nicht klug für die Engländer. Und eine konservative Regierung ist auf Dauer über so eine lange Zeit für ein Land nie gut.
Was gut sein wird, ist Stramer, wie er heißt, der jetzt dann wahrscheinlich, es wird von der Labour-Partei, der
trägt eine Brille
und ja, was jetzt aber auch wurscht ist.
Aber es ist ja auch mal nicht schlecht. Er steht zu seinen Schwächen.
Er wird zumindest pro Europa sein. Er hat auch schon angekündigt, dass er auf alle Fälle Gespräche mit der EU treffen wird, damit das Freihandelsabkommen verbessert wird. Aber er wird wahrscheinlich nicht, was alle hoffen, ist noch nicht raus, wird sich wahrscheinlich nicht Richtung Europa, er wird sich Richtung Europa bewegen.
Er wird sich öffnen.
Aber er wird sich nicht wieder dazu entscheiden, vielleicht doch wieder der EU beizutreten.
Ist das möglich?
Wieder der EU
beizutreten? Ja, ich glaube, das ist ja schon möglich, aber das darf sich ja schon auch nicht inflationieren. Es muss aus europäischer Sicht und aus Sicht der EU, nicht europäischer Sicht, aus Sicht der EU, muss auch eine EU-Mitgliedschaft von, wenn du jetzt in so einem Wahlsystem bist wie in England, muss es auch über die Oppositionspartei getragen sein, denke ich mir. Würde Sinn machen. Das bedeutet, wie eigentlich auch ein NATO-Beitritt in Amerika von den Republikanern und den Demokraten getragen sein muss. Weil ja immer das Risiko, du kannst ja kein Hü-Hot-Spiel machen, dass du sagst, okay, jetzt ist mal Labour dran und dann treten wir wieder bei. Es dauert ja eine Weile, bis eingetreten wird. Und dann sind die anderen dran und treten wieder aus. Mhm. Also es muss ja erstens mal von der Bevölkerung und aber dadurch, wenn es von der Bevölkerung getragen ist, von beiden Parteien eigentlich gewollt sein. Sonst macht es aus meiner Sicht weder für die EU noch für Großbritannien Sinn.
Aber es wäre für Schottland natürlich gut und auch für England, wenn Schottland sich nicht abspaltet von England, was ja immer noch im Raum steht. Das ist ja nicht so, dass das schon über den Tisch ist. Schottland würde dann wahrscheinlich als größte oder mit große Wirtschaftsmacht oder Wirtschaftsbeitrag, sage ich mal, oder?
Ja.
Würde sich ja dann wahrscheinlich dazu entscheiden, okay, wenn die EU beitritt, dann bleiben wir doch.
Ja.
Anhängig an die.
Ich könnte ja auch auf den Weg zurück auch verstehen und das wäre auch aus Sicht der Engländer nicht doof, aber da müssten dann die Konservativen auch mitmachen.
So,
denke ich mir das, dass das sinnvoll wäre.
Die englische Fischerei ist tot. Das muss ich mir vorstellen. Diese großen Fischereihäfen, zum Teil der größte Fischereihafen Europas, sitzt in England, der ist tot, da ist nichts mehr. Da gibt's noch einen Bootsbauer, der noch Boote lackiert, der ist noch da, ja, und der sagt, okay, das Geschäft läuft schleppend, aber es ist noch da, aber alles andere an Fischerei ist tot, ja, da ist nichts mehr.
Schleppend ist auch witzig.
Ja, schleppend.
Schleppermäßig, aber okay, ja, ja.
Wird spannend heute.
Es wird 23 Uhr, werden wir es erfahren.
Ich gehe davon aus, dass die Labour das durchzieht.
Ich hoffe. Und ja, 23 Uhr ist Schluss, aber wirklich erfahren wohl erstmal.
Morgen, früh.
Ja, das werden wir auch mal schauen, aber ja, erste Hochrechnungen. Aber lass uns mal über den Teich gehen.
Oh ja.
Über den Teich gehen.
Zu Joe. Sleepy Joe.
Zu Joe Biden, der mit dem Beben der Macht, was ich gesagt habe.
Katastrophaler Auftritt.
Biden ist raus.
Absolut.
Ich prognostiziere mit Biden, also Biden ist auf allen Kanälen raus. Durch, fertig, das Fernsehduell hat er so katastrophal mit Aussetzern, die an seine geistige Integrität, da wo jeder an seiner geistigen Verfassung wirklich Zweifel haben muss, der wo das gesehen hat. Und das sagt nicht nur ich, das sagen
auch Demokraten sagen es selber, gell? Das ist natürlich, es gibt einzige Person, die Trump schlagen könnte und deutlich schlagen könnte.
Lass uns das noch kurz aufheben.
Ich sag's noch nicht.
Lass uns das noch kurz aufheben. Weil nämlich, wenn er bleibt, verliert er die Wahl.
Definitiv.
Und wenn er geht, dann ist er raus.
Ja.
Aber er muss gehen. Er muss.
Und zwar
so bald wie
möglich jetzt.
Weiß ich nicht, aber man sagt ja immer, der Zeitpunkt im August zu diesen, wäre gar nicht ganz schlecht.
Das meine ich mit jetzt.
Ja? Genau, zu dem Parteitag der Demokraten. Das wäre eigentlich der, und wenn er dann eine Person präsentiert, die schon Standing hat, und jetzt kommen wir gleich auf die Person, dann kann das zum, wie sagt man, Game Changer werden tatsächlich. Und dann können die Demokraten diese Wahl noch gewinnen. Wenn er das nicht macht, wird das uferlos. Die Swing States sind schon
drüber.
Die Swing States sind durch und es gibt in den Umfragen und sämtliche oder viele
auf der demokratischen.
States, auf die Swing States kommt es an, so heißen sie Swing States.
Genau, ja? Richtig. Auf die kommt es an, die sind schon verloren zum jetzigen Zeitpunkt. Das wird auch nicht besser werden. Trump wird das spielen.
Diese Aussetzer, diese verbalen, kompletten Aussetzer, sodass die nicht mehr zu holen sind mit Biden. Und selbst sicher geglaubte demokratische Staaten wanken mittlerweile schon aufgrund dessen. Und da sieht man, was das für einen Einfluss hatte. Und deswegen muss er sich zurückziehen.
Da gibt es so ein schönes amerikanisches Folklore-Lied. Das heißt Michelle, my bell, la 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 la. Ja, Michelle.
Michelle Obama ist mit die einzige Person.
Sehe ich auch so.
Ja.
Und sie ist ja auch politisch aktiv. Ist ja nicht so, dass sie nie politisch aktiv war. Ganz im Gegenteil. Sie hat sehr viel für ihren Mann übernommen, hat sehr viel gemacht. Ähnlich wie Joe Bidens Frau, die auch sich viel politisch eingesetzt hat und auch ihn noch weiter treibt.
Oder Claire Underwood.
Claire Underwood.
Claire Underwood.
Nee.
Doch, Claire Underwood war auch... Kennst du House of Cards?
Ja.
Frank Underwood?
Ja, ich kenne es.
Frank Underwood, ist Kevin Spacey als Präsident.
Ja.
Sehr geile Serie. Die kann man zur jetzigen Zeit auch mal wieder anschauen. Die ist zu den jetzigen Zeiten auch wieder immer noch hochaktuell. Ja, mega gut. Und Claire Underwood war auch mit dabei. Und die war ja dann auch ganz vorne mit dabei.
Wie würdest du denn... Also... Sie sagt ja ständig, sie macht's nicht.
Sie kann es jetzt aktuell auch nicht sagen, weil Obama Biden ja auch stützt.
Bei Biden muss ja, das Problem ist, Biden muss sagen,
genau,
ich höre auf.
Genau.
Man kann ihn jetzt nicht rausbomben.
Genau.
Es muss die politische Mehrheit muss dafür sorgen, dass Biden sagt, lass mal.
Genau. Und vor allem sein persönliches Umfeld muss ihm sagen.
Das persönliche Ego vor allem. Ja. Seine Frau vor allem.
Seine Frau muss ihm sagen.
Die ist ja ganz schlimm, gell? Die treibt, Joe, hast du gesehen? Joe, du warst so toll. Du hast jede Frage beantwortet. Hat sie gesagt. Und ich so, boah, Alter, wie peinlich ist das denn? Da steht sie da und sagt, ja, Joe, du bist so toll. Du hast jede Frage beantwortet. Du hast auf jede Frage eine Antwort. Wie hast du gesagt? Du hast jede Frage beantwortet. Ja, toll. Natürlich muss er jede Frage beantworten. Ja,
deswegen wurde es hergestellt.
Ja. Wenn sie so stolz ist, dass er jede Frage beantwortet.
Aber dass jetzt Michelle Obama jetzt noch nicht in den Ring steigt, ist ja völlig klar. Obama war mit der Erste, der Biden gestützt hat.
Weißt du, was ist da los bei den Demokraten? Kannst du jetzt ansatz? Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Das kann man sich vorstellen. Das ist die reine Panik.
Diese Panik können wir uns nicht vorstellen, Christian. Glaub mal, das ist too much für unser Vorstellungsverständnis.
Ja, nein, da geht's ja um die mächtigste Nation der Welt.
Ja,
so ist es. Mit dem, dass das jetzt klar ist, jedem klar ist, dass sie mit Biden die Wahl verlieren. Und jetzt müssen sie ihm das so verklickern, dass er zurückzieht.
Ja, vor allem die Umfragewerte sind ja schon raus. Das heißt, bei Michelle Obama würde sie 50 plus, also sie würde mindestens 50% bekommen, mindestens. Umfragen, Journalisten gehen sogar aus, sie würde um die 56% bekommen. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist unfassbar. Du kannst auch jetzt nicht so einen Gouverneur da jetzt nochmal hinstellen, weil der auch in der Kürze der Zeit es nicht schafft, sich auf diesem Bankett in der Qualität zu bewegen, und diese Bekanntheit aufzubauen und auch diese Beliebtheit und auch diese Anhängerschaften zu generieren. Und was man nicht unterschätzen darf in Amerika, sind die Sponsorengelder zu generieren, um einen Wahlkampf in dieser Art zu finanzieren. Michelle Obama hätte das alles.
Michelle Obama hätte wahrscheinlich, wenn sie sagen würde, sie macht, hätte sie wahrscheinlich sofort das Doppelte von dem, was wahrscheinlich Trump hat.
Ja, also da geht's auch um Mittel. Um finanzielle Mittel, natürlich, die du generieren.
Wir reden von Milliarden. Wir reden jetzt nicht von 50 Millionen. Wir reden fast von einer Milliarde.
Genau. Und das darf man, weil man sagt, okay,
das ist fast schon irre ist, oder?
Das wäre ja ein guter Kandidat, der Bernie Sanders. Was ist mit dem eigentlich? Bernie Sanders könnte man auch nochmal rausziehen.
Lebt er noch?
Inhaltlich wäre der eigentlich einer meiner Liebsten. Man darf das Finanzielle nicht unterschätzen. Und ich glaube aber, das sind die Demokraten so klug, dass sie das auch ein bisschen im Blick haben. Und da würde ich sagen, geht an ihr nur ganz wenig vorbei. Es sei denn, sie will halt wirklich nicht. Aber wenn, dann wird es.
Ja, lass uns wieder in Europa schauen. Denn wir sind ja auch hier im Jetzt.
Darf ich noch das noch sagen? Und dann hätte ich wirklich wieder Hoffnung. Dann,
ich auch, sagen. Definitiv.
Yes, we can.
Yes, we can. Yes, weekend.
Ja. Gut. Frankreich. Frankreich, das nächste Beben Drama. Der Macht, wo ich gespürt habe eben und in dieser Woche. Ja, hat er sich verzockt, der alte Franzose?
Gut, das war aber auch klar, Christian. Es war klar, dass er sich verzocken wird. Er will, kann jetzt nur darauf hoffen, dass die wie heißen sie, die Konservativen,
die Demokraten, die Linken. Oder
ja, genau, die Linken, dass die Linken jetzt praktisch ihm die Treue schwören, sage ich mal, oder ihn mitwählen, dass das Verhältnis, weil wir sind ja hier, wir sprechen jetzt hier von, wie viel Prozent hat er bekommen? 20%? Und
drittstärkste Kraft, nur, das war ja auch ein Verbündnis, glaube ich.
20% und die wie heißt sie, Nationaldingspartei liegt bei 32, glaube ich, oder sowas. Also, ist schon deutlich, gell? Ja, also
da müssen sie nochmal ran. Da müssen sie jetzt nochmal ran und hoffentlich diese Nazis da, nee, Nazis sind es nicht, es sind ja, die rechtsnational.
Da
bin ich gespannt, in unserem Land würde man dazu Nazis sagen, aber da drüben wäre es jetzt fehl am Platz.
Da drüben ist es ja abgeschwächt, Christian. Das ist ja sowas von abgeschwächt. Der Grundeinschlag ist da, aber das kann man mit Deutschland nicht vergleichen, mit der AfD. Das ist also wirklich, wie Meloni auch komplett abgemildert wurde, ja, auch aufgrund, man sieht es ja, wie sie in Europa aktiv ist und was sie tut und was sie macht. Genauso ist auch bei Le Pen, ist ähnlich. Ja, das ist also nicht mehr dieses Hardcore-Zeug, sondern das ist schon deutlich abgeschwächt, aber immer halt noch.
Ist halt trotzdem rechts,
ja. Zu weit rechts, ja.
Okay. Genau. Also schauen wir mal.
Aber lass uns nach Deutschland schauen, Christian. Die Verbände fordern Streichungen von neuen Autobahnprojekten. Wir reden hier von 850 Kilometer neuer Autobahnen, die kommen sollen bis 2030, was ich super finde, weil dann kriegen wir endlich mal eine Ost-West-Tangente, also eine Autobahn direkt an Peiting vorbeimarschiert von Freiburg bis nach Rosenheim, haben wir dann eine Autobahn, die sich hier durchschlängelt durch unser Oberland.
Und da hätte ich gern mal einen Zug, eine Zuglinie.
Ach, Christian, ein Zug.
Ich hätte mal eine Eisenbahn.
Macht überhaupt keinen Sinn.
Ich hätte mal eine Eisenbahnlinie, die diese anderen Bahnlinien, die so sternförmig, ähnlich wie in Frankreich, alle auf München zugehen, hätte ich gern mal verbunden über einen äußeren Ring, nennen wir es mal so, mit der Eisenbahn. Mhm. Aber das ist
Kreisverkehr.
Kreisverkehr. Das ist eine Vision, die.
Die wäre ja fast schon mal gekommen, diese Autobahntangente Ost-West oder West-Ost, je nachdem, wie man sieht, wäre ja fast schon mal gekommen, wurde dann aber irgendwie dann doch nicht realisiert, wo man sagt, keine Ahnung was, aber das wäre doch die einzig sinnvolle Autobahn in Deutschland von Freiburg nach Rosenheim in einem Stück durch. Das wäre doch mal ein Ding, oder?
Ja.
Unterm Bodensee durch. Der längste Tunnel der Welt.
Ja, Bodensee müsste man von Haus aus mal untertunneln.
Ja, das wäre Sensation. Also ich bin voll dafür.
Das steht eh an.
Also man muss unbedingt mehr Autobahnen bauen.
Mit Dobrindt als Verkehrsminister wäre das ja schon genehmigt.
Ja, mal von der reinen Transportebene her auszusehen, wie stehst du dazu? 830 Kilometer ist ja das Maximum, was wir reden jetzt hier
nicht, dass die das umsetzen, verstehen,
sondern dass die einfach sagen, nein, wir haben das mal ausgelegt, aber wir brauchen natürlich neue Autobahnen. Die wollen natürlich mehr in Schiene und wie schreiben sie?
Genau, das sehe ich auch so.
Andernfalls drohen auch Sanktionen.
Ich wäre auch auf Schiene.
Bist auch auf Schiene.
Wenn wir jetzt anschauen, also erstmal unsere Bahn, jetzt durch die EM wird es ja mal wieder deutlich, wie schlecht wir da aufgestellt sind. Ich würde vorschlagen, sämtliches Finanzielle in die Überwindung des Individualverkehrs zu stecken. Und da ist die Bahn einfach aktuell
gerade. Das Grundproblem, was wir haben, notwendig. Ist natürlich, dass unsere Autobahnen wieso Schrott sind. Die Brücken sind alle Schrott. Die Autobahnen sind zum Teil wirklich Schrott. Wir hängen Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, also mindestens 16 Jahre hängen wir hinterher, um das mal so auszudrücken, dass natürlich das erstmal gut daran getan wäre, erst einmal die unsere Infrastruktur praktisch wieder. Damit ist auch die Wirtschaft geholfen, ja, einfach weil ohne vernünftiges Straßensystem ist die Wirtschaft ja auch eher gelähmt. Ja, oder
aber mit einem vernünftigen Bahnsystem
auch damit.
Ja, aber das ist halt nicht zu realisieren mit einer Schuldenbremse, die
natürlich
uns sagt, nee, geht nicht. Und da muss sich die CDU an der eigenen Nase fassen, weil sie das jetzt nicht für Investitionen locker lässt, um einfach den Druck auf der Regierung zu lassen, um Wahlen zu gewinnen und nicht um Deutschland nach vorne zu bringen. Das ist das Problem.
So lächerlich. Ähnlich wie bei Trump halt. Gell? Das ist genau das Punkt. Genau. Der Punkt. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, lass uns auf die EU-Klimaziele zurückblicken. Nur 4 Länder, Christian, haben Pläne für 2030 eingereicht. Das heißt, es musste ja praktisch jetzt bis 30. Juni mussten alle 27 EU-Länder jetzt sozusagen ihre Pläne für die EU-Klimaziele einreichen. Ja, wie sie praktisch sich positionieren, um den CO2-Ausstoß und alles zu reduzieren, um die Klimaziele einzuhalten. Ja, und es waren natürlich 4 Länder von 27, muss man vorstellen. Darunter zählten Dänemark, Finnland, Niederlande, Schweden. Haben die Abgabe fast eingehalten. Überraschung, hurra. Deutschland hat schon mal einen Entwurf. Ist ja schon mal nicht schlecht. Deutschland hat schon mal einen Entwurf eingereicht, aber der Entwurf ist ja nichts wert, wenn nichts Konkretes besprochen ist und entschieden ist. Liegt es vielleicht an der Haushaltsdebatte, die gerade auch viral geht? Keine Ahnung.
Ja, es liegt an der Haushaltsdebatte. Ein Trauerspiel.
Es ist mehr als ein Trauerspiel, Christian. Es ist einfach.
Wenn du dir anschaust, wo die Ängste der Leute sind, selbst während der Corona-Pandemie war der Klimawandel noch vor der Corona-Pandemie, selbst während dem Lockdown, als Sorge für die Zukunft. Und die Sorge wird einfach nicht ernst genommen, sondern es wird einfach darüber hinweg.
Was auch dazu beitragen wird und was ich auch ganz, ganz problematisch sehe, da gab es ja so ein paar Analysten, habe ich gelesen, dass die sagen, Deutschland schafft sich gerade selber ab, allein schon mit der Andeutung, das Verbrenner aus abzuschaffen. Das muss man sich mal vorstellen, weil wir dann wieder da sitzen, wo wir vorher gesessen sind. Das heißt, wir hängen hinterher in der Entwicklung. Andere Länder machen es gerade vor, weil die wollen auch annähernd ihre Klimaziele einhalten. Gerade Elektroautos, die preschen vor mit Speichersystemen, Elektroautos ohne Ende und wir hängen wieder hinten dort. Und die Analysten sagen sogar, dass der eine oder andere deutsche große Autobauer sterben wird. Also einfach platt wird. Also nichts mehr funktioniert. Und das ist auch ein ganz großes Problem, dass mir allein schon diese Tatsache zu sagen, dass wir vom Verbrenner aus zurückgehen und 60 Milliarden in neue Verbrenner stecken, was ja grundsätzlich wichtig ist, vielleicht die bestehenden Verbrenner oder die wir noch brauchen, ja, weiterzuentwickeln. Aber das große Problem ist, dass Deutschland sich gerade wirtschaftlich selber abschafft, gerade mit dem Rücktritt vom Verbrenner aus.
Ja, die Problematik liegt ja nicht in der Grunddebatte, ob du sagst Verbrenner oder Elektroauto, weil beides ja seine Schwächen hat. Das Elektroauto ja auch in dem.
Ja, aber die sind behebbar. Es muss in der Zukunft halt auch mit einplanen, dass sowas behebbar ist, ja? Der Verbrenner ist nicht mehr behebbar, weil er einfach zu schädigend ist.
Vielleicht ist es behebbar, aber du kannst ja die Diskussion aktuell führen, ob du sagst, dass es, welche Fortbewegungsmittel aktuell gerade klimafreundlicher ist. Allerdings ist es, glaube ich, auf dem ganzen Planeten so, dass das als Brücken, ich sehe das ja nur als Brückentechnologie, das Elektroauto als Zukunftsding gesehen
wird. Natürlich, Brückentechnologie, aber wir sprechen jetzt hier von den nächsten, ich sag mal, mindestens 40 Jahren. Ja,
ja, aber das mindestens ist, für mich ist das so traurig, Patrick. Ja. Für mich ist es so traurig, weil es ja auch wieder Individualverkehr ist.
Der muss ja auch hergestellt werden. Der wird ja auch grundsätzlich bleiben. Ja, das ist ja nicht so, dass du kannst den Individualverkehr von heute auf morgen nicht abschaffen.
Wenn jeder immer ein neues Auto vor der Haustür stehen hat, werden wir nicht, da können wir die Klimaziele nie einhalten. Und wenn, dann verlagern wir die Problematik auf irgendwelche Drittstaaten. Ist jetzt meine Meinung. Und da sehe ich jetzt aktuell wenig Differenz zwischen Elektroauto und Verbrenner. Aber wird das Stück für Stück sehen.
Christian, weißt du, was ich als Brückentechnologie sehe oder als Brückentechnologie ist? Schau mal bitte mal kurz auf China und lass uns das mal ganz kurz optimistisch durchleuchten. China baut gerade Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke.
Wie will ich das optimistisch beleuchten?
In dem Fall, weil sie auch gleichzeitig erneuerbare Energien massivst ausbauen.
Ja, China wird eines der wenigen Länder.
und dieser Umschwung, hört mal ganz kurz, ja. Dieser Umschwung brauchen, sie brauchen, sie sagen ganz klar, sie brauchen, für den Umschwung brauchen sie stabile Energiewerke, mhm. die praktisch diesen Umschwung bis dahin stützen. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach nur sinnlos da irgendwelche Werke, sondern die Energie wird ja immer mehr, die gebraucht wird. Und sie sagen ganz klar, an vorderster Stelle steht bei ihnen sozusagen die erneuerbaren Energien und auch, schau mal, die Entwicklung der Elektroautos in China. Fahr bitte mal nach China und du siehst, dass jedes zweite, dritte Auto ist schon Elektroauto, Christian. Das muss man sich mal vorstellen. Das kannst du mit dir bei uns nicht vorstellen, weil bei uns die ganzen Jünger, die Petrolheads sitzen und sagen, ich kaufe nicht, weil ich fahre weiter Benzin und als anderes kommt die in Frage und ich warte Wasserstoff, was natürlich vollkommen blöd ist. Aber da ist doch auch die
Wasserstoff Regierung mag vielleicht nicht gefragt, sinnvoll sein, aber.
Da ist doch die Regierung gefragt, um die Menschen aufzuklären, was wir vorhaben, was wir dazu brauchen und in welche Richtung es gehen wird. Aber von der Regierung kommt ja nichts. Es gibt ja keine Aufklärung. Momentan sitzen die Autoindustrien sitzen selber im Stuhl, versuchen den Menschen klarzumachen, dass Elektroauto was Gutes ist für die Zukunft. Ja, aber das müsste eigentlich von der Regierung kommen. Und in China macht das die Regierung. Die Regierung
sagt, ja, Gott, das ist eine Planwirtschaft da drüben.
Ja, aber es macht ja aber auch Sinn. Die Regierung muss doch hier sagen, Leute, wir wollen Emissionen einsparen. Wir müssen einsparen. Wir können nicht so weitermachen. Dafür brauchen wir diese Technologie.
Dafür brauchen wir Braunkohle. Und
diese Technologie ist
Braunkohle.
Diese Technologie, nichts anderes.
Braunkohle. Ja?
Nein, erneuerbare Energien.
Und Atomkraft.
Ja, aber gut, aber wenn es als Übergang, um zu stützen, weil momentan beziehen wir so viel Energie. Wir haben letztens einen Börsencrash gehabt, einen Stromkreis-Börsencrash, Christian. Ja, da war ein Tag lang für, nicht ein Tag, für 5 Stunden war der Strompreis in Deutschland bei 3,30 Euro pro Kilowattstunde. Warum? Weil die Börse zusammengebrochen ist. Da ist ein Programm ausgefallen, was den Strompreis reguliert, ja, und es hat jetzt Gott sei Dank jetzt die Privathaushalte nicht ganz so schlimm getroffen. Es gibt ja Leute, die haben flexible Strompreise, die sie direkt kaufen, wo ich übrigens auch drüber nachdenke. Aber die haben halt mal kurzzeitig mal 3,30 Euro pro Kilowattstunde bezahlt. Aber wir reden jetzt von Industrien, die eingebrochen sind, beziehungsweise ihr Stahlwerke ausgesetzt haben, weil der Strompreis ist immer einen Tag voraus. Das heißt, am nächsten Tag haben die sozusagen die Stahlproduktion zurückgefahren und weil der Strompreis so hoch ist. Wir konnten es nicht auffangen. Warum? Weil wir selber keine Energien mehr haben und zukaufen müssen.
Genau.
Und diese Regulierung hat nicht mehr stattgefunden. Das heißt, jeder kauft irgendwo was ein und
ich verstehe ab, schon.
Was er,
ich verstehe genau. schon. Das, aber was ist die Message?
Die Message ist, dass wir Braunkohle beziehungsweise Atomkraftwerke oder irgendwas im Hintergrund brauchen, um uns als Brückentechnologie praktisch zu versorgen.
Ja, aber wenn du, ja, schau mal,
als
ja, schau mal, Patrick, einfach nur mal, wenn du Braunkohle verbrennst, um ein Elektroauto zu fahren, dann macht das schlicht und ergreifend keinen Sinn ökologisch.
Wir reden ja nicht nur von Braunkohle, ja.
Ich sag's ja nur.
Wir reden von.
Für mich macht Atomkraft auch keinen Sinn, weil wenn du die Kosten der Atomkraft mit den Versicherungskosten, die wo der Steuerzahler zahlen muss und all den Dingen, Endlagerkosten, die der Steuerzahler zahlen muss, wenn du die umlegen würdest, dann ist Christian, das nicht rentabel, dann ist das Blödsinn, das ist
Schwachsinn. Wir müssen es als europäisches Gesamtprojekt sehen, das heißt, die vorhandenen Atomkraftwerke, wir beziehen doch den Strom eh schon über europäische Basis. Das heißt, es gibt keinen deutschen Strom, es gibt keinen französischen Strom, es gibt den europäischen Strom, der von diesen einzelnen Werken zum anderen rüber transportiert wird. Das heißt, wir müssen es als europäisches Gesamtprojekt sehen und uns gegenseitig unterstützen, um diese Ziele in Europa zu erreichen und nicht als einzelnes Land. Das ist doch das entscheidende.
Was mein Punkt wäre, den ich Mann, sagen ich wollte, drin,
leck mich am Arsch.
Den ich sagen wollte, ist, es macht keinen Sinn, weiterhin auf Verbrennertechnik zu gehen, weil es global entschieden ist, dass es Elektrotechnik richtig, wird.
Genau so ist es.
Ob das Richtige ist, spielt dabei gar keine Rolle. Diese Diskussion kann man führen, muss man aber nicht führen, weil sie aus meiner Sicht schon entschieden ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dass wir uns auf dieser Technik noch ausruhen. Und da bin ich bei dir. Wenn wir das machen, dann ist unsere Automobilindustrie am Arsch.
So schaut's
aus. Oder wir können die Zölle halt erhöhen.
Ja.
Für chinesische Elektroautos. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Luft.
Ja.
Okay. Was jetzt passiert ist übrigens.
Ja. Was jetzt passiert?
Was ich gerade gesagt habe.
Was hast du gesagt?
Du hörst mir nicht zu.
Doch, ich wollte aber jetzt ins nächste Thema ein.
Und ja, ich bin gerade ins nächste Thema eingestiegen.
Du hast noch einen so hinten. Ich wollte eigentlich, weil wir schon so weit sind, eigentlich zum letzten Thema kommen.
Ich bin gerade drauf, dass die EU die Strafzölle für Elektroautos aus China erhöht hat. Das wollte ich noch anmerken.
Ja, dazu gehört ja auch nicht nur
die Autos aus China, sondern gehört aber auch BMW dazu. Alle, die praktisch in China produzieren. Ja, das ist ja das Witzige in der ganzen
Geschichte. Wobei VW ja da auch produziert, aber nicht nur mit chinesischen Mitarbeitern, sondern auch mit den Uiguren, die Minderheit, die sich schon fast versklaven da unten.
Das ist richtig. Ja, wird auch spannend. Und vor allem gibt es jetzt, ich habe schon gesehen, heute einige gute YouTube-Videos, die erklären, was das dann auf sich hat, wie es dann weitergeht.
Genau, aber es scheint gar nicht so gut zu sein für uns. Also nein. Wir wollten es wohl verhindern, habe ich gelesen. Vor allem deutsche Autobauer.
Wenn die Subventionen, die sie bekommen, werden sie wahrscheinlich 1:1 sozusagen weitergeben, damit die Autos günstig bleiben und sie verkaufen können. Ja, also wird noch sehr spannend. Ist jetzt seit heute erst, glaube ich, oder seit gestern. Oder?
Ja, es wird ja auch erst in 4 Monaten aktiv.
Genau, und dann muss man einfach schauen, was passiert.
Aber sie sind ja da verhandlungsbereit.
Chris, wir müssen noch mal kurz zu Putin schauen. Da ist was ganz Tolles passiert. Und zwar, das heißt ganz was Tolles, Putin hat sich wieder mal selber ein Bein gelegt, einen Fuß gelegt, sagen wir mal, und einen schweren Fehler begangen. Und zwar, die Schlagzeile heißt, Südkorea steigt in den Ukraine-Krieg ein. Wie kann das passieren? Was ist da passiert, lieber Christian? Gestern hat Nordkorea, oder letzte Woche war Putin in Nordkorea und hat einen Beistandsvertrag geschlossen. Und damit die Rüstungsindustrie Südkoreas entfesselt. Muss man sich mal vorstellen. Und die gehört zu den Besten der Welt. Hast du ja gewusst, oder? Also Südkorea haben wir ja schon gewusst.
Südkorea war immer schon sehr hochgerüstet aufgrund von Nordkorea.
Ganz genau, mussten sie ja. In dem Fall blieb gar nichts anderes übrig. Und was die USA
ähnlich wie Israel kann man vergleichen. Also ja, genau. Israel war ja auch, ist ja auch in Dauer.
Rüstungstechnisch auch
in der Dauerschleife. Sehr stark, genau. Ja. Und so kann man es vergleichen, ist Südkorea.
Genau, aber was die USA 2 Jahre versucht hat und nicht geschafft hat, schafft Putin praktisch mit einem Besuch in Pyongyang. Also das ist wirklich krass. Um kurz euch zu erklären oder dir auch zu erklären, was das heißt. Der Krieg zwischen Nord- und Südkorea ist ja noch nicht beendet. Also es geht ja noch, ist ja Waffenstillstand. Und Südkorea hat sich nur zurückgehalten mit den Waffenlieferungen in die Ukraine. Wegen der Angst, dass sich Russland rächt und Nordkorea mit modernen Waffen und Technik ausstattet oder ausrüstet, sollten sie Waffen liefern. Mhm. Ja. Und aufgrund dieses Beistandesvertrages, nun hat Russland aber die Wirkung und die Ursache oder die Wirkung vor die Ursache gestellt, ja, kann man das so sagen? Genau, die Wirkung vor die Ursache.
Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. Ich kann es dann nachher sagen, ob es passt.
Also Russland hat nun die Wirkung vor die Ursache gestellt, unterstützt der Nordkorea sowieso schon mit hochwertiger Technik. Ja, aufgrund dieses Beistandsvertrages, den sie haben. Ja, also hat sie das damit sozusagen aufgehoben. Und somit hat Seoul keinen Grund mehr, die Ukraine nicht zu unterstützen. Und dies bestätigte auch die Regierung von Seoul und dass sie die Waffenlieferung bzw. die Waffenunterstützung neu überdenken werden. Und Putin hat mal wieder sich selbst ausgespielt, kann man ja eigentlich fast
sagen. Ursache und Wirkung. Und den hast du ja umgedreht, okay, verstehe.
Genau.
Jetzt habe ich es kapiert, ich habe beide gebraucht.
Genau. Also Putin hat sich wieder selber mal ausgespielt und fand ich ganz nett, habe ich in den sozialen Medien noch so einen Spruch gefunden, der sagt dann, ja, er denkt ja auch immer nur einen Schritt voraus, der Putin. Und hat einer dazu geschrieben, ja, nur einen. Also, wenn das jetzt passiert, heißt es für Ukraine, sie brauchen sich eigentlich keine Gedanken machen, weil sie dann in der nächsten Zeit, und das Problem ist, oder das Schöne für Ukraine ist, sie haben bereits diese Waffen. Das heißt, sie müssen nicht hergestellt werden. Und wir reden hier von einem Zeitraum von 3 bis 4 Monaten, dass die Lieferungen kommen. Also das ist wirklich krass. Sie haben auch schon in verschiedenen Pressen, hat man schon gelesen, dass sie auch schon jetzt die ganzen Munitionsdepots praktisch, die sie haben, angehen und Richtung Ukraine schicken werden. Also das klingt jetzt für Putin nicht so gut, glaube ich.
Ja, ich verstehe das ja immer nur bedingt. Ich denke mir, Russland bräuchte doch eigentlich alles, was es militärisch hat zurzeit. Und trotzdem statten sie Nordkorea aus. Etwas merkwürdig. So erstmal, so von meinem Gedanken. Das
ist ja der Beistandsvertrag, ja, den sie
halt. Dann denke ich mir, okay, dann rüsten die Nordkoreaner auf und die Südkoreaner sagen dann dafür, ja, okay, dann hauen wir aber was von unseren Waffen in die Ukraine. Das erschließt sich mir jetzt erstmal noch nicht.
Ja, weil halt Russland eh schon liefert.
Ja, aber die müssen, ja, das ist schon für den Schutz für sich selber, meine ich.
Ja, klar.
Die nördlichen rüsten auf, und weil sie ja von Russland was kriegen. Ich frage mich, warum Russland was abgibt, weil die brauchen alles selber. Natürlich. Verstehe ich nicht.
Versteht kein Mensch, glaube ich. Das ist einfach nur irre.
Wobei Nordkorea ja vorher schon geliefert hat, muss man ja auch sagen. Ob das dann immer so sinnvoll war, was sie geliefert haben, möchte man mal dahingestellt lassen. Und die Südkoreaner machen aufgrund der Aufrüstung, rüsten ab, indem dass sie was weiterverkaufen. Also es ist äußerst nicht durchblickbar. Vielleicht sind es Waffensysteme, die sie jetzt selber nicht brauchen. Ich durchblicke es nicht.
Ja, es ist schon so. Es ist alles schon sehr politisch, ganz klar. Und wir werden erleben, was passiert.
So ist es.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt so wie die Faust aufs Auge heute zusammen, weil SpaceX soll die Raumstation ISS zerstören.
Oh, sehr gut.
Weil die 30 Jahre sind jetzt abgelaufen und
ja, und warum kann man die nicht weiter betreiben?
Und ja, weil sie einfach dem Ende ist, weil sie einfach zu viel abgelebt. Geld kostet. Ja, abgelebt. Einfach zu kaputt ist.
So wie eine alte
nach
Küche.
30 Jahren, wie eine alte Küche, die man einfach mal rausreißt und neu baut. Und ja, nach mehr als 3 Jahrzehnten jetzt im All soll bis 2030
Was kommt da neu auf?
Wahrscheinlich, ja. Kann mich schon vorstellen.
Was kommt neu auf?
Bitte?
Was kommt denn da neu auf?
Also neue, was kommt neue da? Raumstation wird wahrscheinlich mit Sicherheit gebaut.
Ja.
Wie die dann ausschauen wird, inwieweit auch mit Verbindung mit Mond und Ding, weiß man noch nicht. Das wird sich ja noch alles herstellen. Aber Elon Musk hat dazu sagen, ja,
so viele Jahre jetzt sind halt immer Zeit. Das ist 2030, wenn der das platt machen soll anscheinend. Naja. Da muss doch was Neues hoch.
Jedenfalls hat die US-Raumfahrtbehörde NASA das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk, den du auch sehr gern magst. Ja,
ist kein Fan von mir.
Damit beauftragt, die Raumstation ISS nach dem geplanten Betriebsende 2030 aus dem All zu holen. Also es soll jetzt sozusagen ein Vehikel erstellt werden, das praktisch die Raumstation gezielt in die Erdumlaufbahn eintreten
lässt. Aber das ist ja nicht so schwierig.
Ja, das ist nicht ganz
so schwierig. Weißt du, wie ich das machen würde?
Bin ich gespannt.
Also ich würde jetzt mal ein Ding hochschicken, so eine Rakete. Die wo dann abbremst, direkt neben der Raumstation.
Relativ einfach. Einparken, Rückwärtsgang.
Genau, so abbremsen, die steht dann da so.
Ja.
Also ist ja klar, also die ISS hat man ja auch irgendwo auf diesem Ding. Also du machst sie ins Orbit und dann machst du mit deinen Steuerdüsen, fahrst du die dann dahin. Mhm. Relativ einfach. Und dann hast du dann neben dorten so ein abkapselbares Teil.
Abkapselbares Teil ist geil, ja.
Das kapselt sich dann ab und dockt sich auf die Raumstation drauf. Mhm. Zack. Macht es dann.
Ich weiß nicht, wie das so macht.
Ungefähr so sollte es machen, sonst wäre es nicht gut. Mhm. Also ich würde sagen, macht es dann. Dann ist es angedockt mit so Saugnäpfen. Stell ich mir das vor. Saugnäpfe sind gut. So. Und dann macht es was ganz Einfaches. Und das ist ganz einfach, das Teil. Das ist, hat natürlich einen Computer drin, das wo ausrechnet, wann es im Atlantik landen soll. Mhm. Und dann macht es irgendwann.
Ja, das geht im Pazifik unter.
Pazifik, Entschuldigung. Und dann macht es einfach nur, irgendwann mal, wenn das ausgerechnet ist, macht es einfach nur. Und dann befördert es das nach unten.
So ähnlich wird es auch gehen.
Ha! Ja.
So ähnlich wird es auch gehen, aber wahrscheinlich nicht.
Und nein, Elon Musk, ich arbeite nicht für dich. Du hast schon 3-mal angerufen. Nein, deine Arbeitsbedingungen sind mir zu doof. Bleib. Nein, mach ich nicht.
Fischer, bleib bei deine.
Genau. Meine Ideen sind gut, aber du kriegst sie nicht. So. Falls er wieder anruft.
Ja, ist okay. So, so ähnlich wird es gehen, wahrscheinlich aber nicht auf einmal, sondern in mehreren Trümmerteilen oder mehreren Teilen wird es aufgeteilt. Das Ganze hat einen Auftragswert von 890 Millionen Dollar und das soll bis 2030 entwickelt werden.
Ich korrigiere. Bei 890 Millionen. Vielleicht mache ich doch mit.
Ja, also, geht doch. Ja. Auf jeden Fall sollen die das Ding entwickeln und dann sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Gell? Ja,
so schwierig stelle ich mir es nicht vor.
Ja, wenn dann ist ja alles gut. Dann geht's.
Also für mich ist es jetzt schon durch. Aber jetzt nochmal darauf zurück. Wir brauchen noch eine neue Raumstation.
Ja, bestimmt.
Ja, 2030, Patrick. Das ist nun mal lang hin.
Nein.
Also muss man jetzt schon entwickeln, man muss jetzt schon bauen und man muss sie dann da oben
die Frage
ins Orbit setzen.
Gibt's eine große neue Raumstation, wie jetzt praktisch sie um die ISS oder gibt's eine Mondraumbasis,
es gibt ja noch diese Gateways, also diese Gateways-Raumstationen, die praktisch dann die Verbindung zwischen Erde und Mond herstellen werden. Auch mit Auftankungen, das soll ja auch alles noch von SpaceX passieren, dass die Auftankungen dann im All stattfinden.
Redet ja nicht von SpaceX, redet ja von der
ja, aber SpaceX wird einen großen ISS. Teil wahrscheinlich mit dazu beitragen, dass sowas auch umgesetzt werden kann, weil NASA ist staatlich, da sind die Wege sehr lang und die Entscheidungsfindungen auch sehr lang und verschlingt viel Geld. Also wird da wahrscheinlich auch in naher Zukunft SpaceX ein großes Stück Kuchen mit
davon. Aber kriegen wir eine neue Raumstation in ähnlicher Form?
In ähnlicher Form würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann sagen in ähnlicher Form, aber vielleicht nicht mit dieser Größe, wie sie jetzt geherrscht hat.
Kleiner.
Wahrscheinlich.
Viel Spaß für den üblichen 3.
So.
Na nun, mein Lieber.
Ich komme wieder zur EM zurück, weil.
Yes.
Weil.
Zu viel Schrott.
Ja. Also, alles immer im EM-Fieber und ich habe einfach eine Frage, die ist mir letztes Mal begegnet. Und ich konnte sie nicht beantworten, Patrick. Und ich stelle dir eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann.
Da bin ich mal gespannt.
Weil ich wissen will, was da Wahrheit ist jetzt, was da Fakt ist. Und zwar will ich wissen, wer der beste Fußballspieler auf der Welt ist. Aktuell.
Okay.
Die Frage ist aufgekommen, wo wir Portugal angeschaut haben, das Portugal-Spiel, und Ronaldo ja mitgespielt hat, der alles versucht hat, nichts gelungen ist, trotzdem. Trotzdem hatte er noch die
richtig,
Eier.
Der hat mir richtig leid getan, gell?
Der hat echt alles richtig, versucht.
Der Elfmeter, verschossene Elfmeter, dann wieder den geschossenen Elfmeter, ja. Dann der Torhüter, der drei Elfmeter hält. Was für eine Story, oder?
Aber er hatte dann immerhin noch die Eier zu sagen, okay, alle Fallschüsse versucht, er hat alles, keinen Kopfball getroffen, hat den Elfmeter verschossen und trotzdem hat er die Eier, beim Elfmeterschießen noch hinzugehen und den ersten reinzuhauen.
Was für ein Typ.
Diese mentale Stärke musst du erstmal haben.
Was für ein Typ.
Also das muss man einfach mal sagen.
Ich mag ihn. Ich mag ihn.
Ich mag ihn auch.
Ich mag ihn auch.
Aber er ist halt nicht mehr der Beste der Welt. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn jetzt aktuell der Beste der Welt?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage kann man sich, glaube ich, momentan nur in Europa stellen, weil mir die Spieler, zum Beispiel jetzt aus Südamerika oder sei es auch Asien oder wo auch immer, wo ich jetzt Asien wahrscheinlich da rausnehmen würde, aber gerade Südamerika, ich kenne die Spieler in Südamerika gar nicht. Ich weiß
nicht, die hochbezahlten Ligen sind ja bei uns. Also
ja, aber das heißt ja nicht, dass es die besten Spieler sind. Es gibt natürlich auch Spieler, wie heißt der andere, nicht Ronaldo, sondern der
Salzmann aus Peiting.
Nein, der Argentinier, wie heißt der? Ich mag ihn einfach nicht.
Messi. Weil
Messi spielt ja in Südamerika.
Spielt er nicht in Katar jetzt mittlerweile?
Nee, der ist irgendwo in Südamerika, glaube ich. Der scored ein Ding nach dem anderen. Ich weiß es nicht, aber ich will auf alle Fälle jetzt mal Ronaldo und Messi rausnehmen.
Ja, will ich auch.
Und da ist es wirklich schwer.
Also ich würde Mbappé auch nicht reinnehmen. Nein, für mich ist nicht. Der ist okay, aber es ist nicht so mega.
Aufgrund der aktuellen Saison, die der Spieler gespielt hat, vielleicht Kane? Weil die Saison, die er gespielt hat, war ja Wahnsinn eigentlich.
Ja, halte ich jetzt auch für.
Aber
jetzt
die Nationalmannschaft war jetzt mit einem Tor, er stand wieder mal richtig, ja, bei England,
ja, um das einmal, ja.
Aber ich wüsste jetzt
nicht. Kane ist mir zu unkomplett, der ist ein typischer Stürmer, aber ist für mich nicht.
Ich weiß es nicht. Ich könnte es jetzt auf Anhieb so nicht sagen. Also,
du weißt es auch nicht, oder?
Ich versuche alles für dich.
Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
Wir können die Frage nicht unbeantwortet lassen.
Ich hatte zwischenzeitlich mal Kroos, finde ich von dem, was er einer Mann, also wenn du jetzt wieder siehst, was er aus einem Team macht, für mich ist die Entwicklung der Nationalmannschaft komplett abhängig von Kroos. So sehe ich das. Wenn du den aus der Mannschaft nimmst, dann glaube ich, wären wir schon ausgeschieden.
Wahrscheinlich.
Genau. Also so sehe ich.
Nicht bewiesen, aber könnte gut
möglich sein. Genau, deswegen, so in dem Wasser, wobei, ja, ich kann es ja nicht beantworten. Wir haben zurzeit keinen, der wohl so hervorsticht. Ein Musiala ist ja noch viel zu grün und noch viel zu ineffizient und viel zu. Nee, es passt nicht. Bellingham wäre interessant, vielleicht. Vielleicht ist Bellingham. Vielleicht ich sag Bellingham.
So aus Bellingham. ich sage, aufgrund der Leistungen dieses Jahr würde ich, dieses Jahr hat Kane so viel gescored, gell? So dieses Jahr, oder?
Ja, war schon gut dabei, aber hat halt nichts gewonnen.
Gut, er hat nichts gewonnen, aber das ist ja immer eine Sache
des
Teams, aber ist auch schwer. Bellingham weiß ich auch nicht, der ist mir auch noch zu jung für das Amt. Der ist 21. Das sehe ich immer noch ein bisschen kritisch, wenn man so einen jungen Spieler ehrt für als weltbester Torspieler.
Unser Podcast wird er verkraften, wenn wir das festlegen.
Ach, es gibt auch so viele gute Spanier. Es ist, ist er Kane.
Gut, okay.
Alles klar,
sag mal, du bist dran.
Okay. Ich bleibe auch bei der EM, Christian. Ich habe auch eine schöne Frage für dich.
Auch EM?
Auch EM, schön. Ja. Und es war ja schon eine Frage vor der EM. Wer wird unser Nationaltorhüter? Wer wird die Nummer 1? Und meine Frage ist, wer ist denn für dich wer ist der bessere Torhüter von unseren zwei Torhütern?
Ich hätte es lieber gehabt, wenn Ter Stegen im Tor steht.
Dachte ich mir am Anfang auch, gebe dir recht. Jetzt sieht man wie Neuer drauf ist. Ich glaube, der ist wieder voll im Tunnel, der ist voll drin.
Neuer macht wieder Fehler dann irgendwann.
Er hat bis jetzt noch keinen Fehler gemacht, großartig. Also er hat sogar viel gerettet. Einen Schuss hat er auch, fantastisch. Also ich weiß, was du meinst, und ich bin auch der Meinung, Ter Stegen hätte definitiv die Chance bekommen müssen, aufgrund auch seines,
auch so.
Auch ist, glaube ich, auch bester Torhüter der spanischen Liga geworden, was der geil ist. Aber wenn man jetzt sieht, wie Neuer abgeht, gell, und wie das Team ihn feiert und die auch selber sagen, wenn sie wissen, dass ein Neuer hinten drin steht, spielen sie auch ganz anders. Vielleicht ist es auch das Problem einfach, dass
das Training in der Mannschaft ist wohl sehr, 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 sehr gut von ihm.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch was die Spieler vielleicht auch anders spielen lässt. Ja, weil sie wissen, da ist einer und der schreit auch nieder, wenn er jemand auf sein Tor rennt. Also ich sehe die Torhüterfrage so, wie sie jetzt ist, berechtigt, und sage aber trotzdem, dass für mich Neuer der beste, noch etwas Nuance bessere Mann ist.
Ja, und ich hätte Ter Stegen lieber im Tor stehen gehabt. Obwohl ich Bayern-Fan bin, aber
ja, verstehe ich und bin auch bei dir, war auch da mit meiner eigenen Meinung, persönlichen Meinung, da sehr zerrissen drüber, ob das jetzt nun gut war, dass Neuer drinsteht oder nicht, aber das, was er gezeigt hat, hat mich vollends überzeugt, dass ich sage, und ich muss dazu sagen, wir haben die zwei besten Torhüter der Welt bei uns in der Mannschaft, das muss man einfach nicht vergessen. Das ist natürlich auch
schon Luxusproblem.
Luxusproblem und auch sehr beruhigend. Natürlich für Ter Stegen natürlich super traurig und auch
tragisch,
frustrierend, ja, ganz klar für ihn. Aber ich sehe da trotzdem gerade Neuer wirklich an der richtigen Position. In der richtigen Position.
Gute Zeit euch.
Ich sag mal, auf Wiederklatsch.
Ja. Wir sehen uns nächste Woche, hören wir uns.
Nächste Woche wahrscheinlich zur gleichen Zeit und oder ein bisschen früher. Oder ein bisschen später.
Und genießt noch die Zeit, wo ihr doch Piting fahren könnt und keine hässlichen Gebäude dastehen.
Und macht's morgen schön Autokorso. Schön Autokorso. Überall, wo ihr seid. Macht es gut.
Adios.